Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Folge 85 von Endzone, der DAZN NFL Talk. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass Flo Hauser mit dabei ist. Mein Name ist Christoph Stadler. Ich grüße euch alle. Natürlich vor allem dich, Flo. Wie geht's dir?
Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, ein bisschen kränklich, deswegen sorry für ein paar Schniefer oder vielleicht auch ein paar Huster in dieser Folge, aber wir kämpfen uns auf jeden Fall durch. Wir haben ein bisschen was vor heute, deswegen gerne auch wieder bewerten, kommentieren, was hat euch gefallen, was wünscht ihr euch vielleicht auch fürs nächste Mal. Wir haben einen Gast heute da von den Indianapolis Colts, Linebacker Sayer Franklin, wird heute mit am Start sein, ganz stabiler Typ, später mehr dazu. Und bevor wir aber anfangen, Christoph, ein Drittel der Saison ist gespielt. Und in der NFL-Konferenz, in der NFL-Endzone, hat Mario Rieker, wir haben beide im späten Slot kommentiert, jeweils ein Spiel, bei der Übergabe mich mal kurz attackiert. Im Thema Fantasy, er hat es richtigerweise on air.
Da musste ich tatsächlich laut lachen, ich war nicht in dem Moment on air, aber ich habe sehr laut gelacht in meiner Kommentatorenbox.
Ja, ich habe fast geweint.
0 und 5?
Ich bin jetzt 0 und 6, mein Freund.
Okay.
Also, weil, das ist einleitend zu dem Thema, das wir jetzt gleich haben werden zu Beginn. Ihr werdet sehen, worauf ich hinaus will. Ich stehe 0 und 6, ja, in einer 18er-Liga. Zu meiner Verteidigung, ich habe 3 Wide Receiver gepickt im Draft. Alle 3 haben gemeinsam in den ersten 6 Wochen 2 Spiele gemacht mit Mike Evans, Terry McLaurin und Ricky Pearsall. Und
musst du wissen als Manager, musst du wissen.
Ja, muss ich wissen.
Dein Fehler.
Also meine Starting-Lineup ist sehr, sehr dünn. Schreibt uns gerne, wie es bei euch aussieht. Ich weiß nicht, wie stehst denn du?
Ich schaue gerade nach, weil ich hatte, ich spiele ein 2-Ligen mit. Ich hatte ein, also das war, glaube ich, das schlechteste Wochenende, was ich jemals hatte. Ich stehe jetzt 4-2, also immer noch positiv, eigentlich ganz gut. Aber ich hatte die Woche in unserer Endzone-Gruppe keine 50 Punkte, was wirklich mies ist. Mit der anderen war ich noch schlechter.
Okay, da hätte ich gegen dich sogar gewonnen. Verdammt.
Marvin Harrison ist jetzt verletzt. Dann hatte ich schlechte Woche, was Bye-Weeks anbelangt, dass leider Jefferson raus war. Und also mein Team ist gerade absoluter Schrott. Dass ich 4-2 stehe, ist eigentlich ein brutales Wunder.
Ja, ich habe ja noch drei Ligen außerhalb des Saisonkosmos, da bin ich hellauf zufrieden. Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist schon eine Schmach, ich hoffe, irgendwann kann ich noch einen Sieg holen.
Ist tough, aber das wusste ich wirklich nicht. Ich schaue jetzt eigentlich immer nur auf mein Record, weil focused.
Ja, natürlich,
als Mario gesagt hat, muss ich echt lachen und ich wusste nicht, ob es ein Gag ist oder ob es stimmt.
Nee, es ist wirklich so. Ich habe auch ein paar Spiele mit wirklich knapp verloren auch, muss man sagen. Aber CJ Stroud am Anfang überhaupt nicht performt. Nick Chubb am Anfang überhaupt nicht performt. Dann die 3 angesprochenen Receiver, die ständig verletzt waren. David Njoku hat am Anfang überhaupt nicht performt. Ich habe halt eine Starting-Lineup wie in so einer 18er-Liga, Leute. Wenn ihr da einen Spieler braucht, du kriegst halt nichts. Ja, bei mir hat letzte Woche auf Running Back Will Shipley gespielt. Ja, der hat 0 Punkte gemacht, logischerweise. Wo sollen die herkommen? Es ist der Einzige, der noch verfügbar war. Marvin Mims als mein bester Wide Receiver. Also da brauchen wir nicht drüber reden, dass ich hier nochmal was reiß. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Fuckt mich voll ab, dass wir Mario vielleicht dann wieder einladen müssen. Also keiner von uns oder du. Die Hoffnung liegt jetzt bei dir, dass du gewinnst, damit wir mal ohne Gast.
Das wird zu 100% nicht passieren, aber schön, dass du die Hoffnung noch hast. Sprichst du deine Naivität, deine kindliche Naivität, aber ist auch natürlich was Positives.
Ich glaube einfach an dich, tatsächlich. Ich glaube einfach an dich.
Mindestens einer.
Ja, ich glaube einfach an dich, weil, das können wir noch auflösen, immer dann zur neuen Saison haben wir den Fantasy-Champion aus dieser Liga zu Gast und eigentlich war die Hoffnung, dass wir das mal ohne Gast machen, aber es ist, wie es ist.
Also, du wirst da nicht groß weiterhelfen können.
Ich kann dir nicht helfen.
Aber es ist eigentlich ein wunderschöner sportlicher Übergang von deinem, sagen wir mal, Fake-Miss-Team zu doch ein paar in echt Miss-Teams.
Ja.
Und es ist ein harter Turnaround, ganz ehrlich. Letzte Woche, wenn ihr die Folge gehört habt, Folge 84, haben wir noch so ein bisschen Lob übrig gehabt für die Titans. Luca hatte sich vor einer Woche gewünscht.
Stimmt,
da haben wir so ein bisschen positiv hingedreht, weil sie endlich gewonnen haben, auch mit viel Glück.
Ja.
Jetzt sind sie für die erste Trainerentlassung der Saison verantwortlich. Sie haben Brian Callahan entlassen, stehen jetzt 1-5 nach der neuerlichen Niederlage, waren ehrlich gesagt auch wieder relativ chancenlos gegen die Raiders,
harmlos.
Also haben es verdient verloren, Damit ist jetzt Brian Callahan entlassen, Überraschung, ja, nein, nachvollziehbar, ja, nein, wie siehst du's?
Ich habe mich mal so ein bisschen umgehört und auch ein bisschen gelesen in Vorbereitung auf diese Folge und alle, die es mit den Titans halten, davon gibt es jetzt nicht allzu viele, die sagen, ja, es war überflüssig, aber ich bin da immer, du kennst meine Meinung, glaube ich,
dazu. Überflüssig oder überfällig?
Überfällig, Entschuldigung, ja.
Du hast überflüssig, das in die andere Richtung.
Das
du bist
sind
krank,
Folgepunkt
mit Vic.
Genau.
Und die auch andere Filme.
Ich sitze auch gar nicht auf einem Stuhl, ich fliege, ich schwebe. also überfällig. Ich frage mich halt immer, da kennst du meine Meinung, darauf wollte ich hinaus. Natürlich ist es immer so ein Prozess, den hat Kellen auch bekommen. Es wurde nicht viel besser. Du hast einen Rookie-Quarterback, das braucht alles seine Zeit, aber es ist harmlos, ist für mich das beste Wort, was da passt. Hm. Ich frage mich halt nur ganz im Speziellen bei den Titans. Ich habe mir das extra aufgemacht, weil die US-Kollegen Adam Schefters und Co. das ja auch getwittert haben tatsächlich. Die Titans jährliche Feuern und Einstellen Special wurde betitelt. Geht weiter, 2022 GM gefeuert, 2023 einen neuen GM geholt. 2024 Head Coach Mike Rabel gefeuert, Brian Callahan geholt. 2025 den Head Coach, der 2 Jahre da war, beziehungsweise 1,5, wieder gefeuert in Rancathoon. Neuen GM jetzt geholt vor dieser Saison und jetzt ist wieder der Coach weg, der letztes Jahr erst gekommen ist oder vor 1,5 Jahren. Da ist Ähnlichkeit da, muss ich sagen, wie damals bei den Colts, als wir gesagt haben, vieles ist neu, du hast junge Spieler drin, du machst einen Umbruch mit GM und Head Coach und dann ist nach 8 Wochen damals Schluss gewesen. Und ähnlich ist es jetzt bei den Titans, wo man den Nummer 1 Overall Pick holt, du versuchst was um ihn drumherum aufzubauen, du scheiterst kläglich. Jetzt aber den Headcoach zu entlassen und eventuell einen Umbruch vom Umbruch zu machen, weil was anderes, was soll jetzt der neue Coach großartig ändern in dieser Saison, finde ich immer schwierig. Aber ja, ich verstehe die Entscheidung und bin dabei, dass man sagt, es muss was passieren, weil das war echt nicht schön anzuschauen.
Genau, es wäre ja auch nicht überraschend, wenn sie 0-6 stehen würden. Der Sieg gegen die Cardinals, der war schmeichelhaft und der kommt jetzt, also Brian Callahan kommt jetzt, nachdem er 2024 kam, zu einem Rekord von 4-19. Das ist wirklich brutal schlecht. Jetzt kannst du sagen, wir sind im Aufbau. Ja, aber irgendwie ist dieses Jahr überhaupt nichts vorangegangen. Wir hatten es auch gegen die Raiders, 225 Total Yards.
Ja, vor allen Dingen die Offense, ne? An der kann man
es festmachen. Genau, das ist halt, genau, also, an der muss man sich auch festmachen, weil da Cam Ward der Nummer 1 Pick ist und darum muss es in dieser Saison, oder war uns allen ja eigentlich klar, Playoffs werden sie nicht spielen und eigentlich geht es darum, Cam Ward zu entwickeln und der hat gute Flashes mit dabei, aber ehrlich gesagt wird er so ein bisschen, so kommt es mir vor, allein gelassen.
Mhm. Ja.
Weil die Entwicklung muss an erster Stelle stehen und irgendwie, der hat knapp über 1.100 Passing Yards. 3 Touchdown-Pässe.
Ja.
Bei 4 Interceptions. Das ist nicht so, dass er 1.000 Fehler macht oder sowas, aber er hat auch wenig Output, was gar nicht, glaube ich, an ihm liegt. Der wurde 25 Mal gesackt. Fields auf Nummer 2. Gut, er hat in einem Spiel 9, kommen wir noch drauf. Der steht jetzt bei 19 Mal gesackt. Irgendwie, kannst du dich erinnern, dass wir ja schon ein bisschen positiver waren bei den Titans?
Ja.
Und dann haben wir aber das Ranking gemacht vor der Saison, so eine Art Mini-Power-Ranking mit den Flop 3 auch, also in dem Fall das negative Power-Ranking, wo dann die Titans bei mir auf doch dem drittletzten Platz landeten.
Mhm.
Und ich dachte mir schon, ey, ich hatte eigentlich ein bisschen besser drin, aber nee, ich sehe sie wirklich auf dem drittschlechtesten Platz. Und im Moment, ganz ehrlich, mir war es zur Saisonbeginn ganz lang die Carolina Panthers, aktuell sind die Titans für mich das schwächste Team der Liga.
Ja. Noch vor den Raiders auch, die darf man da auch nicht
vergessen. Vor den Raiders, die haben ein Problem, dass Geno Smith einfach falsche Mitspieler sieht oder Gegner oder wie auch immer. Raiders haben viel mehr für mich an Potenzial als die Titans, aktuell zumindest.
Aber da, finde ich, ist ja genau das Problem. Wenn wir zwei darauf gekommen sind im Sommer zu sagen, die Titans sind unter den Flop 3 Teams.
Hey.
Naja, es ist ja Fakt. Dann wird jeder andere auch drauf gekommen sein, der sich mit der NFL beschäftigt und die Titans vielleicht auch selber zu wissen, das wird ein Prozess, das wird ein bisschen dauern. Dann das Ganze abzuwarten, zu sehen, wie kläglich das Ganze ist, nochmal vor allen Dingen in der Offense, denn die Defense hat ja letztes Jahr unter Brian Callahan, als auch dieses Jahr, zumindest im Passing-Game, einigermaßen gut ausgesehen, bis vernünftige Statistiken auf die Kette gebracht. Auch nicht überragend, aber immerhin. Aber wenn ich jetzt das abwarte und ich weiß, dass wir eigentlich kein gutes Team sind, dann stelle ich mir halt die Frage, haben sie jetzt diese Entscheidung getroffen, um zu sagen, wir brauchen einen komplett neuen Input, die Spieler werden die gleichen sein, aber wir müssen ein anderes Scheme spielen, eine andere Art und Weise, ein anderes Playcalling an den Tag legen? Oder geht es jetzt nur um diese mentale Geschichte, wir versuchen es einigermaßen noch zu wuppen? Weil die Spieler werden ja nicht besser. Und ich stelle mir halt die Frage, du holst einen Callahan, du weißt, du bist kein Top 20-Team, ja, und jetzt dann halt zu entlassen nach 6 Wochen, weil es nicht läuft, kann ja für die Titans nicht unbedingt überraschend gekommen sein. Es ist wie so, irgendwas müssen wir jetzt machen.
Ich glaube, dass es so schlecht offensiv lief, war überraschend. Was mich dann ehrlich gesagt bestätigt hat, dass sie es richtig gemacht haben, ich glaube, das kam mir erst danach auch, als dann Jeffrey Simmons doch relativ klar gesagt hat, dass sie die schlechteste oder eine ganz miese Trainingswoche hatten.
Ja.
Und die haben ja voll gewonnen. Also warum hast du mit einem Sieg die schlechteste Trainingswoche der Saison? Das passt ja gar nicht zusammen. Also da wusste ich dann eigentlich danach... Ja. Oh, okay, das wiederum kann ich dann durchaus verstehen, weil wir ja auch schon vor Wochen diskutiert haben, dass ihr halt auch einfach teilweise peinliche Fehler macht. Das haben wir, weiß ich, wie viele Wochen es her ist, als wir nochmal angesprochen haben. Ach genau, als das Playcalling gewechselt haben.
Haben sie schon mal versucht
Genau, wo wir dann auch gesagt haben, wisst ihr noch, in Woche 1 gegen Denver, also bei einem Incomplete Catch von Yomenor, wo er nicht wusste, dass er das eigentlich challengen könnte, wo es ja darum ging, kommt er auf?
Ja.
Wollen wir jetzt nicht alte Dinge wieder aufmachen, aber es waren so Sachen, wo man sagt, will ich jetzt als Headcoach eigentlich schon wissen oder sollte ich als Headcoach wissen? Muss man dazu sagen, jetzt auch der Papa, der die O-Line gecoacht hat, ist weg.
Ja.
Das war, glaube ich, erwartbar. dass die aneinander gekoppelt sind.
Stell dir vor, der wäre jetzt Interims-Head-Coach geworden.
Ja, das wäre natürlich, das wäre crazy. Dann, das wäre eine lustige Weihnachtsfeier im Hause. Ja. Nee, der neue Mann ist der, ja, dann ehemalige Offensive Assistant.
Ja.
Mike McCoy, der eine Chance hat, länger zu bleiben. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil meistens bringst du doch gerade in so einer Situation dann komplett neuen Impact. Mhm. McCoy war von 13 bis 16 Head Coach bei den Chargers, war dann auch eben OC zum Beispiel bei den Broncos, ich glaube sogar zwei oder dreimal bei den Cardinals, war jetzt zuletzt Quarterbacks Coach bei den Jacksonville Jaguars unter Lawrence. Ja gut, dem kann man jetzt mal die ja, Chance geben. Ich glaube tatsächlich, dass da ein ganz frisches Regime kommt.
Ja, muss, glaube ich, auch dann. Und dann bin ich ja gespannt, wie man dann diesen Umbruch vom Umbruch dann irgendwie wieder einleitet, weil da kommt man nicht drum herum, wenn man den Nummer 1 Pick hat und seinen Franchise-Quarterback dann sucht. Ich bin auch gespannt, wie die Saison jetzt weitergeht, also welches die ersten, sag ich mal, Aufgaben sind, die er angeht oder welche Änderungen wir jetzt wirklich dann effektiv auf dem Footballfeld sehen werden. Da bin ich beim gleichen Punkt wie gerade eben. Kann ich mir noch nicht so vorstellen, was da anders laufen soll mit dem Zusammenspiel zwischen Cam Ward und vor allen Dingen der Offensive Line.
Du hast ja, es angesprochen. Wir wussten ja auch, dass die Receiver jetzt nicht tippitoppo top sind. Das ist jetzt auch kein kompletter Abriss, der einen überrascht. Ich finde es ganz spannend, gegen wen sie jetzt spielen. Hast du schon nachgeschaut? Gegen die Patriots.
Ja.
Das ist der Head Coach Mike Vrabel. Da musst du wirklich lachen.
Das ist ja wieder überragend. Mike Vrabel, der Erfolgscoach von den Titans, ja mit ihnen auch in den Playoffs gewesen. 55 Siege, glaube ich, insgesamt auch geholt in der Zeit. Wurde dann ja weggeschickt, weil es nicht mehr lief. Und man gesagt hat, wir wollen was Neues machen. Dann kam ja Brian Kelly hin. Ich
schon überrascht war, warum jetzt mit meiner ersten negativen Erfahrung oder sowas seit längerer Zeit.
Ja, genau. Und das lässt mich halt so ein bisschen stutzig zurück. Weil das ist genau das, was ich meine. Du holst einen Callahan, Mike Vrabel, der Coach überhaupt, der Mustache-Titan, wenn er ihn getragen hat.
Und bei den Patriots in 6 Wochen schon einen richtig guten Job hinterlassen hat.
Ja, richtig. Also,
ohne dass da jetzt exorbitant viel Qualität da ist. Ich glaube, dass Drake May per se der bessere Quarterback ist. Das werden wir wahrscheinlich am Sonntag schon sehen. Aber trotzdem macht er jetzt auch nicht, also er ist nicht zu einem Team gekommen bei den Patriots, wo man sagt, ja, logisch, alte Patriots, die werden auf jeden Fall Top 4 sein.
Ein paar Fragezeichen hatten wir da schon, ja, klar. Ja.
Absolut. Ja, heißes Matchup, weil da war ich in der Vorbereitung ein bisschen erstaunt. Drake May ist sogar mehr unter Druck als Cam Ward, hat aber die viel besseren Zahlen. Ja. Also Cam Ward zum Beispiel unter Druck hat 38% Completion Rate. Uff. Ist nur Russell Wilson schlechter.
Wow.
Der spielt obviously nicht mehr. Drake May ist bei fast 62%. Der ist Platz 5. Krass. Hat 8,9 Yards per Attempt unter Druck. Lass mich nachschauen. Genau, Cam Ward hat die Hälfte. Weniger als die Hälfte.
Ja, das ist
4,3 krass. Yards per Attempt.
Das ist krass.
Du musst deswegen irgendwas hinbekommen, dass Cam Ward sich einfach hier dran gewöhnen kann an dieses NFL-Niveau, und da haben sie ihn, glaube ich, meines Erachtens ein bisschen zu sehr im Stich gelassen.
Ja, um auf dieses Spiel vorauszuschauen, ich kann mir vorstellen, aber das weiß dann bestimmt ein Mike Vrabel eben auch, mit dieser Defense, die durchaus auch performen kann bei New England, dass man jetzt einfach noch mehr dieser am Ende des Tages irgendwie lästige Spruch, das Laufspiel etablieren, gerade bei einem Rookie-Quarterback. Ich glaube, das ist jetzt gang und gäbe bei den Titans. Ich bin da sehr gespannt, weil viel Play-Action, wie du sagst, das sah ja auch nicht gut aus. Das war sah immer aus so mit, ach Mist, jetzt was machen wir jetzt? Wo soll ich jetzt hin? Und wenn du jetzt dann eine neue Ausrichtung hast, glaube ich nicht, dass sie das Selbstvertrauen haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn du aus schlechten Trainingswochen kommst. Ich bin gespannt, wie viel sie laufen werden, wie viel sie Druck versuchen, von Cam Ward wegzunehmen. Aber die Offensive Line muss sich verbessern und Cam Ward dann in den Entscheidungsfindungen auch verbessern. Der ja auch, und das ist mir so krass aufgefallen, ich meine, jeder Quarterback ist unter Druck. Ja, egal wer das ist, auch ein Justin Herbert, ein Baker Mayfield, egal wer. Aber mir ist aufgefallen bei der Entscheidungsfindung, und da ist er halt noch ein Rookie, wenn er rechts oder links rausrollt, dass es diesen Mühe zu lange dauert. Jetzt kann ich das hier an meinem schwebenden Stuhl easy sagen, aber es ist Fakt. Und deswegen brauchst du halt dementsprechend die Offensive Line, um ihn da zu schützen und eventuell eben vor allen Dingen ab jetzt ein funktionales Laufspiel. Und wenn das nicht da ist, dann wird es auch weiterhin nur 120 Passing Yards geben, einen Touchdown, wenn er Glück hat, und 2 Interceptions.
Ja, und halt Receiver, da waren wir ja schon so ein bisschen kritisch. Jetzt kam Ridley ein bisschen besser auf, aber ja, Jomenor, Gunnar Helm
ist. Ja, aber das ist vergleichbar mit Anthony Richardson letztes Jahr bei den Colts. Da war es genau das Gleiche. Da waren die Receiver auch fein soweit, aber das war immer, wenn es etwas Besonderes sein musste. Die Receiver natürlich
schon mal eine andere Güteklasse sind.
Ja, von den Colts im
Vergleich zu den Titans.
Bin ich bei dir, aber rein vom Quarterback-Play und im Zusammenspiel mit der Offensive Line, was da gezeigt worden ist, ist es vergleichbar, dass der einfach auch noch nicht so weit war, rein im Passing-Game. Und das Gefühl habe ich halt bei Cam Ward auch.
Ja, sind wir gespannt. Also es ist ein Heimspiel für die Titans, aber ich glaube trotzdem, dass es echt Potenzial hat, dass sie richtig auf den Sack bekommen.
Mm, ja.
Mit so ein bisschen.
So wie die Patriots gerade spielen, definitiv. Ja,
Drake May ist schon ist schon ein ganz guter Quarterback scheinbar.
Absolut, absolut.
Patriots sind nicht Thema. Lass uns zu einem anderen Team rübergehen. Und naja, ich könnte jetzt ganz zynisch sagen, ich habe es ja gewusst, die Miami Dolphins, da rumort's, stehen 1-5. Und vielleicht bevor wir reden, lass uns mal reinhören in eine Pressekonferenz nach dem Spiel, was Tua dazu gesagt hat, so ein bisschen zur Frage, ja, Mentalität, beziehungsweise wie ist es so im Team bestellt? Und das war eine relativ ehrliche, klare Antwort vom Quarterback von Tua.
I think it starts with the leadership in helping articulate that for the guys. And then what we're expecting out of the guys, right? We're expecting this. Are we getting that? Are we not getting that? We have guys showing up to player-only meetings late. Guys not showing up to player-only meetings. Like, there's a lot that goes into that. Do we have to make this mandatory? Do we not have to make this mandatory? So it's a lot of things of that nature that we got to get cleaned up. And it starts with the little things like that.
Genau, das waren die Worte von Tua nach der 27-29 Niederlage gegen die Chargers, wo man zwischenzeitlich eigentlich wieder Sieger aussah, vor allem auch dank Darren Waller, stehen jetzt eben 1-5. Und was ich vorhin gemeint habe, ich war ja sehr skeptisch vor der Saison. Deswegen so ganz überrascht bin ich nicht.
Ja, ich bin auch nicht überrascht, weil ich glaube, dass das nicht das einzige NFL-Team ist, wo das so zustande kommt, dass es Player-Only-Meetings gibt und nicht jeder immer so, sag ich mal, pünktlich ist oder nicht jeder immer da die gleiche Mentality an den Tag legt. Was ich halt fragwürdig finde, ist dein Franchise-Quarterback, der das öffentlich einfach mal rausballert. Es gab ja viel Reaktion drauf, es ist viral gegangen. Es gibt NFL-Spieler, ehemalige, wie zum Beispiel Des Bryant, der hat so einen Text geschrieben, für alle, die es sehen, so groß wie mein Kopf.
Des Bryant hat doch wirklich brutale Langeweile. Der
ist ein komischer Dude, brauchen wir nicht drüber reden. Alles gut, der ist ein komischer Dude und es gibt auch Gründe, warum der lange Zeit auch nicht mehr es in die NFL zurückgeschafft hat. Ehemaliger Receiver unter anderem von den Cowboys. Und der hat aber auch gesagt, also das würde mich mal interessieren, was er denn, Zitat Des Bryant, was Tua intern in dem Sinne als Leader da erstmal anspricht, bevor er so eine Worte auf der Pressekonferenz richtet. Weil das ist es nämlich, wenn du vorher nichts gesagt hast und das jetzt rausballerst, ist es katastrophal. Wenn du es vorher angesprochen hast und es wurde nicht besser, ist es halbwegs verständlich, aber trotzdem nicht clever.
Das würde ich, ja, das ist die große Frage, weil das habe ich mir auch gestellt. Also der wird jetzt, Tua ist ein cleverer Typ. Der wird es nicht einfach so sagen. Ist es so ein bisschen so der Warnschuss, ey, nach innen geht's nicht mehr, ich muss jetzt nach außen, damit die Leute vielleicht das mal checken, was er ESPN berichtet hat, dass es vor allem Jalen Ramsey war, der öfter mal unpünktlich war, der ist nicht mehr da. Tyreek Hill, okay, das ist jetzt keine ganz große Überraschung, dass der tendenziell eher zu spät kommt, dass so die größten Verspäter sein sollen. Ja. Ich meine, Mike McDaniel, der wirkt im Moment auch so ein bisschen unsouverän, ist das falsche Wort, aber er unbeholfen, sehr schönes Wort, der auch gemeint hat, er kann jetzt nicht so viel Großartiges zu sagen, aber sein Team ist accountable, also verantwortungsbewusst, ja, mag sein, die sind aber nicht gut, sie sind irgendwie nicht accountable, ich weiß es nicht, also da stimmt so hinten und vorne nicht, entweder es war ein Hilfeschrei von Tua, oder er hat sich richtig in die Nesseln gesetzt und jetzt bricht das Team komplett auseinander.
Ja, das ist
es. Das können wir jetzt, glaube ich, heute noch nicht beantworten, vielleicht auch noch nicht nach dem Wochenende, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Teamstimmung vorher schon Mist war bei denen.
Ja, das wirkt ja auch so. Also wenn man jetzt mal Mike McDaniel als Headcoach, wenn man das mal hernimmt zu der Zeit, als sie wirklich gut waren, als sie auch zum Beispiel vor 2 Jahren bei uns in Deutschland waren, zum Chiefs-Spiel, wo sie eins der besten Teams waren in dieser Liga, unfassbar viel Spaß gemacht haben, das Auftreten von diesem Typen, auch in der Zeit, wo es nicht ganz so gut lief, ohne Tour, Concussions und so weiter. Und wenn man das jetzt mal hernimmt, wie der auftritt vor Pressemikrofon, aber generell auch an der Sideline. Das wirkt ganz anders. Der ist, man sagt im Fußball immer so, wenn so ein Trainer, bei dem es nicht läuft, ich kann das immer nachvollziehen, weil es meistens jemand bei der Hertha war, der ist in kürzester Zeit sehr schnell gealtert. Der ist immer sehr schnell gealtert, ja. Und bei Mike McDaniel habe ich das gleiche Gefühl. Und wenn man sich das anschaut, und klar, es ist vielleicht immer eine Interpretation meinerseits, da will ich auch nichts Falsches sagen, aber es wirkt einfach so, als erreichen die sich alle nicht mehr gegenseitig in dem Stil, wie es eigentlich sein sollte. Und warum sage ich das? Ein ähnliches Gefühl hatte ich damals mit Bill Belichick und Mac Jones. Am Ende wurde es genau so bestätigt. Die zwei kamen nie auf einen grünen Zweig. Und es geht beim Headcoach los. Und wenn das dann vom Headcoach aus mit dem Franchise-Quarterback, der das anspricht, der das sicherlich auch mal in einem Team-Meeting angesprochen hat, vor den Coaches, Leute, zum Spielertraining, zum Spielermeeting, bitte pünktlich kommen, egal, wird er nicht einmal vorgekommen sein, dann ist es egal. Dann ist es, dann muss da ein Ruck durchgehen und das tut's nicht. Und mit all diesen Vorgeschichten, mit Tyreek Hill hat eigentlich keinen Bock mehr. Ah ja, jetzt habe ich doch wieder Bock. Jalen Waddle performt nicht, ist nur traurig die ganze Zeit. Der Spaß ist weg, der Flair ist weg. Und jetzt auch so eine Sachen, also das ist für mich mehr als Rumoren. Das ist wirklich Spitz auf Knopf bei den Miami Dolphins. So wirkt es zumindest, wenn es denn wirklich so ist.
Also da, ich kann es ja nicht sagen, wie Mike Medellin intern so fungiert, aber es wirkt so, wenn alles gut ist, das haben wir auch gesehen, als sie in Frankfurt waren, als wir beim Training zugeschaut haben, ist er zu jedem hingerannt, mit jedem so ein bisschen gequatscht, das Board
Faxen gemacht, die ganze Zeit. Kopf.
Genau, das war eigentlich nur Faxen, aber da lief es halt eigentlich auch ganz gut.
Ja.
Ehrlich gesagt ist, glaube ich, keiner, der den 5 Euro ins Phrasenschwein Kahn aus dem Dreck zieht. Ich glaube nicht, dass er ein Typ ist, und die Frage hat mich so gestellt, wer sind denn überhaupt die Leader bei denen?
Ja.
Bei den Dolphins. Gibt es da Leader-Typen? Also Tyreek Hill ist es definitiv nicht, wenn er wahrscheinlich eher auf der defensiven Seite, aber vielleicht zäumen wir das Pferd nochmal sportlich auf, weil das ist ja, das bedingt das Ganze, weil das Team kann richtigen Arschloch-Charakter haben. Wenn es erfolgreich ist, dann kommt der nicht so zum Tragen. Jetzt stehen sie eben 1-5, ein Spiel gegen die Chargers, was du de facto nicht verlieren musst. Du machst eigentlich durch Darren Waller den wichtigen Score, gehst in Führung, um dann eigentlich im Handumdrehen wieder das Ganze aus der Hand zu geben. Ein so ein bisschen bezeichnend, was den Dolphins dieses Jahr passiert. Die haben jetzt 4 Niederlagen mit One-Score-Rückständen in den letzten 2 Minuten.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist halt schon, ich will jetzt gar nicht dieses, beim Fußball würde ich dann fragen, ist ein Mentalitätsproblem.
Weiß ich nicht,
ist auch irgendwie Quatsch.
Ja.
Aber irgendwas stimmt bei der Mannschaft halt grundsätzlich nicht.
Ja. Ja, das ist es halt. Also ich habe mir jetzt extra nochmal aufgemacht, alleine auch, wenn man jetzt mal von der Offense weggeht, auch bei der Defense vor allen Dingen, was hat uns die schockiert, muss man, glaube ich, echt so sagen. Also, dass die nicht Top-Material ist in dieser NFL, ist klar. Dass sie auch ein paar Leute geholt haben, das habe ich ja vor allen Dingen immer in diese Kerbe reingeschossen, mit Veteranen, die mal gut waren, jetzt aber nicht mehr gut sind und auch mal verletzt waren. Da muss man ja auch erstmal abwarten, wie es da läuft. Aber ich habe es extra nochmal in unserem Vorbereitungssheet mitgenommen. Also Total Yards erlaubt, Platz 30, Rushing Yards erlaubt, der letzte Platz, Third Down Percentage katastrophal, vorletzter Platz. Die gegnerische Scoring Drives sind die drittmeisten. Da geht's weiter und weiter. Könnt ihr ewig so weitermachen. Und das ist halt echt ein Problem, wenn du dann auch dieses Mentalitätsthema hast, das jetzt öffentlich gemacht worden ist und das bei jeder Frage eines Journalisten in den USA jetzt auch Thema sein wird, zumindest im Hinterkopf oder irgendwo. Und dann aber sportlich nicht performst, sowohl in der Offense als auch vor allen Dingen in der Defense, finde ich. Das ist das größere Problem als die Offense fast schon. Dann geht das alles komplett in die Brüche. Also ich lehne mich hier nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wenn das jetzt gegen die Browns spielen, die jetzt im Duell der beiden Linkshänder, Ned Flanders würde sich freuen, wenn es da nicht funktioniert und wenn sie das Spiel nicht gewinnen oder zumindest so gestalten, dass man sagt, okay, wir haben eine Antwort gegeben auf das, was in der letzten Woche berichtet worden ist, dann ist Mike McDaniel wahrscheinlich die nächste Trainerentlassung.
Ja, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, weil ich auch dann ins Schedule mir, das war das Lustige, wir haben uns diese 3 Teams mit Sorgen rausgesucht, das dritte kommt dann gleich. Ja. Wir haben echt relativ spannende Spiele, also nicht so Spiele, wo du sagst, okay, die spielen gegen die Chiefs, da sind sie chancenlos, sondern Spiele, wo du eigentlich sagst, sollte man eigentlich schon gewinnen, wo ich aber trotzdem bei allen so ein bisschen Bauchschmerzen habe, und da zählt auch das Duell jetzt da gegen die Browns dazu. Die waren zwar zuletzt ein bisschen anfälliger insgesamt, auch gegen Run zum Beispiel, vielleicht gibt es da für Agent ein paar mehr Möglichkeiten, aber ich sehe auch, dass die da durchaus Möglichkeiten haben, das auch wieder zu verkacken.
Ja, die Dolphins. Total. Weil, und dann komme ich zu dem sportlichen Punkt mit der Offense, wenn deine Antwort vom Fleck weg dieser Saison, von Woche 1 an, eigentlich nur Devon Achane ist, als Laufspiel oder als, wir haben ja auch viel drüber gesprochen in der Vorschau, und als Screenplay oder als Receiving Back, das ist einfach nicht gut genug.
Also ich will meinen Hot-Take von vor ein paar Wochen nicht jetzt auflösen, weil noch ist die Saison nicht vorbei. Wenn die dann doch in die Playoffs kommen, dann stehe ich total dämlich da. Aber es ist schon bei denen echt, da hat mich mein Gefühl echt bis hier nicht enttäuscht.
Ja.
Leider muss man sagen, weil die Dolphins die letzten Jahre viel Spaß gemacht haben. Aber ein Fact noch vielleicht, bevor wir weitergehen.
Ja.
Mike McDaniel und Miami seit 2000 gegen Teams mit einem Winning Record. Okay, ist jetzt fürs Wochenende egal gegen die Browns, aber, aber das ist einfach unvorstellbar. 3-15.
Wow, krass. Ja.
Und in den letzten 6 Spielen gegen Teams, die einen Winning Record haben, 1-15.
Ja, und das haben wir ja eigentlich vor 2 Jahren schon mal aufgemacht.
Genau, das hat sich
Thema,
einfach gar nicht, nicht verändert. Das war ein Thema damals bei unserer Sendung in Frankfurt.
Frankfurt, ja.
Das ist 2 Jahre her. Das hat sich einfach nichts und also gar nicht entwickeln. Dann muss ich vielleicht mal was Neues machen. Und Mike McDaniel ist zum Beispiel, glaube ich, ein richtig guter OC. Aber vielleicht als Head Coach nicht so diese Type, dieser Mike Vrabel-Typ, wenn wir ihn gerade vorhin erwähnt haben, der Sachen einfach in die Hand nimmt.
Ja, ja.
Und auch mal ein harter Hund sein kann.
Ja, ja, genau. Und ein paar Leader braucht es halt dann eben auch, die irgendwie nicht da sind oder auch nicht mal da oder mal da gewesen sind und jetzt nicht mehr da sind. Du weißt, was ich meine.
Das vielleicht Mike McDaniel, kannst du dir das vorstellen, wenn da mal die Kacke am Dampfen ist, also aktuell, und Mike McDaniel haut mal die Faust auf den Tisch, kannst du das für ernst nehmen? Also ich kann es nicht sagen, wie es wirklich ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der das wahnsinnig überzeugend rüberbringt.
Ja, ich glaube also
vom
schon.
Typ her, weil er so ein lustiger Typ ist.
Ja, ich glaube schon, weil genau deswegen. Weil wenn wir, als wir damals ja auch Tua zum Beispiel interviewt haben und über Mike McDaniel gesprochen haben, kann ich mich erinnern, haben wir genau das thematisiert mit, ey, wir haben den jetzt heute beobachtet, wie siehst du ihn denn? Und er so, ja, Swag und immer ein Spruch und cool. Und da war ja auch die Welt in Ordnung. Ich glaube aber, wenn genau so ein Headcoach, der ja spielernah ist, ich vergleiche es jetzt mal mit Jürgen Klopp, weiß ich nicht, weil ich so nicht da nicht so nah dran bin bei den Dolphins, logischerweise. Aber ich glaube, wenn dem es stinkt und der mal wirklich ausflippt, dann kann das, glaube ich, schon Früchte tragen. Aber es verliert halt an Substanz, wenn du es jede Woche machen musst. Das ist, glaube ich, sein Problem. Ich glaube, einmal ist klar, aber wenn es halt nicht klickt und er es zweimal, dreimal in Folge machen muss, dann verliert es an Wert, glaube ich.
Boah, ich glaube, also mit Jürgen Klopp würde ich Mike McDaniel von der Autorität nicht vergleichen.
Nee, aber im Sinne von Spielern, von mir ist auch Carlo Ancelotti, ich weiß es nicht, mir fällt kein besseres Beispiel ein, muss auch nicht
sein. Also da bin ich eher in der Kategorie Thomas Doll oder Bruno Labbadia, die laut werden und du dir dann denkst, oh Gott, ist der niedlich. Thomas Doll damals mit der Pressekonferenz, führt jetzt zu weit, aber ich denke mir, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil, wenn Mike McDaniel in der Kabine laut wird, dass irgendjemand sich denkt, oh, der Chef hat gesprochen, ist richtig sauer. Ja, jeder denkt sich, Chefe, ja, danke dir, ich gehe jetzt zum Kaffee trinken.
Das mag sein. Also um beim Fußballvergleich zu bleiben, vielleicht hilft es sowas, wie Thomas Oral damals gemacht hat. Ich sage nicht, bei welchem Verein und auch nicht zu welchem Jahr. Er hat, um die Krise zu bewältigen, seine Mannschaft zu Fuß durch die Waschstraße geschickt, um all die Negativität mal abzuwaschen. Aber wann und wo genau, sage ich jetzt nicht. Lass uns lieber zum nächsten Team kommen.
Da schickt man ein NFL-Team durch die Waschstraße. Viel Spaß.
3 Wochen gesperrt. Ja, wir kommen zum nächsten Team, zum Dilemma-Team Nummer 3 nach dem ersten Drittel der Regular Season. Mir sind sie jetzt sympathisch, weil sie haben den gleichen Rekord wie ich. Stehen 0 und 6, die New York Jets, und können zum dritten Mal in der Franchise-Historie 0 und 7 starten. Auch da funktioniert irgendwie gar nichts, wobei wir oder ich persönlich, das lief bei mir so nebenbei, da waren Spiele dabei, die wurden knapp verloren, wo sie auch viele Punkte gemacht haben, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, Stichwort Pittsburgh Steelers zum Beispiel, aber wenn die 0 und 7 gehen, puh, also ich glaube, das hat man sich in New York mit diesem Justin Fields Hype in Anführungsstrichen wie jedes Jahr bei den Jets klar anders vorgestellt.
Vor allem der Start war ja durchaus verheißungsvoll, auch wenn es die Ergebnisse nicht gab. Aber das Spiel jetzt gegen die Broncos in London war wirklich, also so eine, Scheiße habe ich selten gesehen.
Ja.
Das war eins der miesesten Spiele, die jemand gab. Und ganz ehrlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, die Broncos waren auch Mist. Nur haben die ihr Spiel gewonnen und fahren mit einem Sieg heim oder fliegen mit einem Sieg heim. Dementsprechend interessiert es niemanden. Aber Gott, waren die Jets, sorry für den Ausdruck, scheiße.
Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ein Total-Jahr zur Halbzeitpause. Dazu, was mich total irritiert hat, und da sind wir wieder beim Thema Team und Headcoach im Zusammenspiel. Wir erinnern uns an diese engen Spiele, an den tanzenden Aaron Glenn, der dieses Meme gemacht hat. Mhm. Ja, was war es gegen die Bucks? Nee, gegen Philly. Ach, ist ja jetzt wurscht, weiß ich jetzt nicht mehr. Warte, ich kann, glaube ich, nachgucken.
Boah, das
war doch, es war gegen die Bucks, wo man erst noch vorne war und dann ja doch noch in One-Score verloren hat. Klar, weil es sind ja die Bucks.
Das ist auch schon wieder 4 Wochen her.
Ja, ist schon wieder lange her.
Holy moly.
Und wie gesagt, da waren enge Spiele dabei. 2 Punkte Unterschied verloren gegen die Tampa Bay Buccaneers. 2 Punkte Unterschied verloren in Woche 1 gegen die Pittsburgh Steelers. 6 Punkte gegen die Dolphins. Und jetzt sind nur 2 Punkte gegen die Broncos. Ja. Genau.
Weil gegen die Cowboys waren sie auch chancenlos.
Richtig,
das Ergebnis war 22-37, war aber eigentlich durch Garbage-Punkte, sonst hätten sie das noch deutlicher verloren. Ja.
Und darauf will ich hinaus, dass das in den letzten 2 Wochen irgendwie komisch ausschaut im Zusammenspiel mit Play-Calling-Offense, Head-Coach Aaron Glenn und die Truppe. Denn in London ist Folgendes passiert und deswegen habe ich gesagt, wir müssen heute über die sprechen. Kurz vor Ende der ersten Hälfte, wo offensiv gar nichts passiert ist bei den Jets.
Das ist das Play, was ich mir auch...
Machen sie in der eigenen Hälfte einen Fake-Punt, wo ich sage, wenn das schief geht, schenkst du den Broncos nochmal 3 Punkte. Es klappt. Wunderbar, geil, hast Cojones bewiesen, mega. Aber dann laufen sie da zweimal, dann ist nochmal eine Timer, glaube ich, von den Broncos genommen und dann hast du einen 4. Versuch und lässt die Uhr runterlaufen. Wofür machst du das?
4.1, nicht irgendein 4. Versuch, es war 4.1.
Du lässt dann einfach die Uhr runterlaufen und dann kommen sie doch über in die Kabine. Du machst so viel Risiko mit diesem Fake-Punt, der dann klappt und belohnst dich dann dafür nicht? Versuch's doch.
Ich verstehe es.
Also das ist etwas, was mich hat stutzig machen lassen. Und dann gab's ja danach auch die Aussagen von Garrett Wilson. Er wusste auch nicht so recht, was er da jetzt machen soll. Hat es ein bisschen revidiert. Ja.
Auf dem Feld auch stinksauer.
Ja, genau. Hat's ein bisschen revidiert, jetzt muss man auch sagen. Weil in dem Moment ist, glaube ich, jeder erstmal so, hey, was machen wir hier eigentlich?
Ja, aber das haben wir von Garrett Wilson jetzt auch schon 1-2 Mal gesehen, dass er danach dann ein bisschen zurückgeht. Aber das, was er gemeint hat, haben wir auf dem Platz dann gesehen. Und ich kann's zu 100% nachvollziehen. Da dachte ich mir auch, ja, wie bescheuert seid ihr? Erst dicke Cojones zeigen und dann sie auf dem Weg die paar Yards vor wieder verlieren.
Ja, also das war wirklich Auch grausam und harmlos. Also ich weiß nicht, wie gesagt, gegen die Steelers 32 Punkte gemacht, gegen die Bucks 27 Punkte gemacht. Was in den letzten zwei Wochen passiert ist, bei diesem 11-13 gegen die Broncos, wo du offensiv nichts hinbekommen hast, außer Field Goal und Safety. Also gute Nacht, Johanna. Das ist echt schwach.
Es wird ja jetzt auch völlig zu Recht über Justin Fields diskutiert. Der wurde 9-mal gesackt. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt und hatte 9 Completions. Ist ja auch ein geiler, ausgeglichener Stat. 9 Completions und 9 Sacks. Wow.
Ja, super. Cool.
Hatten dann minus 10 was waren es? Passing Yards, minus 10 Passing Yards. Also ja, er hatte 45 Passing Yards, aber wurde 9-mal für minus 55 Yards gesackt, macht also minus 10 Passing Yards. Das ist ja,
ja,
dass der nicht der beste Passer der Liga ist, das wissen wir. Wenn der aber dann auch nicht laufen kann oder dir da nichts bringt im Laufen, dann verstehe ich nicht, was Justin Fields soll. Und nach der Leistung musst du schon die Frage stellen, kann der überhaupt noch spielen? Aaron Glenn hat danach gleich gemeint, was soll die Frage? Weil die natürlich kam auf der Pressekonferenz. Ich glaube, noch lässt er ihn nicht fallen, weil es jetzt wirklich ein komplett desolates Spiel war. Ehrlich gesagt, gegen die Cowboys war es auch schon nicht dufte, waren zwei schlechte Spiele. Davor waren zumindest Ansätze mit dabei, war ja auch einmal raus oder zweimal, glaube ich, sogar raus für Taylor, oder?
Ja, ja.
Aber er hat halt im Passing Game, er bringt dir halt gar nichts.
Ja, das ist ja das leidige Thema auch für Garrett Wilson. Da haben wir alle gedacht, das könnte vielleicht jetzt funktionieren, aber es funktioniert nicht. Was mich aber noch viel mehr irritiert hat, dass halt der Lauf dann dementsprechend sowohl von Fields, aber auch generell nicht funktioniert.
Genau.
Ja, man muss dazu sagen, die Cowboys Defense gerade mit dem Lauf, deswegen haben sie ja den Parsons Trade gemacht, als auch die Broncos. Cowboys-Fans. Als auch die Broncos natürlich eine stabile Defense. Und jetzt aber, weil du es vorhin so schön gesagt hast, jetzt kommen die Panthers. So, jetzt spielst du gegen die Panthers. Und da ist wieder das Thema. Die Panthers sind ja auch eine absolute Überraschungstruppe, auch wenn sie sich gefangen haben jetzt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber gegen die auf dem Papier musst du ja als Jets zumindest es mal so eingestalten, wie du es mal geschafft hast gegen die Steelers und gegen die Bucks. Zumindest das. Wenn sie das aber auch verlieren, stehst du 0-7 und hast irgendwie keinen Plan. Also entweder wurde das, was sie in den ersten drei Wochen in der Offensive, und ich wiederhole mich da, das war stellenweise ansehnlich, was Justin Fields gemacht hat. Mit dem Scrambling, mit dem Laufen, auch stellenweise im Passspiel. Das war jetzt nicht so schlecht. Die Punkte kommen ja auch nicht von ungefähr, auch wenn sie oft gute Feldpositionen hatten. Aber wenn das jetzt offenbar entschlüsselt worden ist, dann muss ich was anderes machen. Und das tun sie nicht. Und das kann gegen die Panthers ganz schön in die Hose gehen.
Ich glaube, sie gehen 0-7, weil Carolina war für mich zwei, drei Wochen wirklich das schwächste Team. Haben sie jetzt echt gefangen? Defensiv wurden sie besser, weil es schlechter nicht mehr ging. Jetzt auch offensiv wirkt es konstanter und Rico Dowdle ist irgendwie zum Superstar mutiert. Ja. Ist aber auch völlig fein, für den freut es mich tatsächlich.
Ja.
Garrett Wilson, weil wir den Namen jetzt ein paar Mal angesprochen haben, der wird vermutlich fehlen. Der ist jetzt, wenn wir Mittwoch aufnehmen, am Abend mit einem D versehen. Also doubtful heißt hohe Wahrscheinlichkeit, dass er nicht spielt. So ein überdehntes, überstrecktes Knie, der trainiert am Mittwoch auch nicht. Also der wird nicht spielen. Ich glaube, das können wir relativ einfach schon mal festhalten. Ich glaube, es wird keinen Quarterback-Wechsel geben. Ich glaube, noch wird Justin Fields spielen. Der könnte aber bald kommen. Ist übrigens mein Fantasy-Quarterback. Mm. Heilige Scheiße.
Mm, na, auch gut, ja.
Und was jetzt aber noch mein wichtigstes Thema ist, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Wir können über die Offensive sagen, was wir wollen. Das war wirklich zweimal ein absoluter Stinker. Aber wie schlecht ist die Defensive?
Ja, das ist es nämlich.
Und das hätte ich unter Aaron Glenn nicht erwartet.
Ja, da liegt nämlich der.
Das ist für mich die noch größere Enttäuschung, weil Justin Fields hat es durchaus nachgewiesen, dass er jetzt kein Top 10, 15, 20 Quarterback ist. Die Defensive ist nach Yards, schaut sogar ehrlich gesagt ganz okay aus. Da sind sie nach Total Yards 20. Passing Yards 10. Rushing Yards 23.
Ja.
Okay, waren schon mal deutlich besser. Nach EPA sind sie Total 28. In der Passing Defense 30. In der Rushing Verteidigung immer in der 19.
Mhm.
Und das ist schon. Also ehrlich gesagt, ist das schon eher der Eindruck, den man davon hat. Die haben einen Turnover bisher, das war ein Fumble, sind noch wie San Francisco ohne Interception von der Defense, wo wir die letzten zwei, drei Jahre gesagt haben, einer der besten, Sauce Gardner spielt, der richtig Mist.
Ja.
Der lässt auch das mit Abstand schlechteste Passer-Rating seiner NFL-Karriere zu. Und das finde ich tatsächlich noch enttäuschender, weil ich das so nicht erwartet hätte. Mhm. Da dachte ich mit Aaron Glenn, dass es nicht gleich wieder Top 5 wird oder sowas, aber dass einfach es eher noch schlechter wird. Ist crazy. Und dann kannst du eigentlich schon die Frage stellen, warum wurde Robert Saleh eigentlich entlassen?
Ja, das ist die
große Frage. So kann man die Frage stellen.
Ja, weil du sagst es richtig, es sind ja schon ein paar Jungs dabei, die Potenzial haben oder das Talent eigentlich relativ hoch ist auch, würde ich sagen, auch in der Front vorne. Aber
ja, wenn du gerade sagst Front, hau ich auch schnell Zahl rein. Laut PFF haben sie zwei Spieler, die 10 oder mehr Pressures haben. Quinnen Williams, wenig überraschend, auch Will McDonald, wenig überraschend.
Ja.
Nur die Chargers haben einen einzigen Spieler mit mehr als 10 Pressures. Mhm. Das ist aber Tui Tupelotu, der 29 hat und so viel quasi zusammen wie McDonald und Williams zusammengerechnet.
Ja.
Also deswegen, die Chargers haben ein wenig, aber der eine macht so viel wie die zwei besten von den Jets.
Ja. Ja, und das ist das, was ich sage. Also ich weiß nicht, ob man sich darauf zu sehr verlassen hat, weil nochmal, wir haben ja auch vor, lass mich lügen, 2 Jahren noch unter Salah auch von dieser jungen physischen Defense Absolut. Gesprochen, die auch wirklich tolle Plays gemacht hat. Aber in diesen Spielen, die ich hier angesprochen habe, wo die Offense eigentlich okay war, ich meine, Justin Fields hat ja auch noch keine Interception, wenn ich mich nicht irre, haben sie halt viele Punkte Krass. Zugelassen. Ne?
Na gut, also wenn du die wirfst, kannst du keine Interception.
Ja, ja genau. Clever, der Justin.
Ist logisch, ja. Tatsächlich, keine Interception. Crazy.
Was würde ich jetzt sagen? Genau, und da lässt halt aber viele Punkte zu. So. Und das ist dann natürlich katastrophal. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Head Coach mit Team zusammen. Es wirkt für mich nicht stimmig. Auch da, Leute, ich bin da nicht nah dran. Keiner von uns, wir sprechen nicht mit den Jungs, aber es wirkt für mich einfach so, dass das im Play-Calling und in dem Scheme, wie oft sie Man-Coverage spielen oder wie oft sie Zone-Coverage spielen, 2 Safeties tief letztens, haben sie auch einen Big-Play zugelassen. Ja, dann worüber reden wir dann? So, und da ist es ähnlich wie bei den Dolphins, finde ich, dass diese Offensive struggelt. Und wenn die Defensive aber eine Katastrophe ist, dann wird es halt insgesamt ein Dilemma, wo wir beim Thema sind.
Ich glaube, Aaron Glenn hat noch ein bisschen, Narrenfeind ist wahrscheinlich das falsche Wort. Also nächsten Gegner sind jetzt eben Carolina in Cincinnati, bye week gegen Cleveland in oder bei New England, bei Baltimore.
Ja. Sind alles Teams, würdest die du sagen, so, da kannst du mal 3-mal gewinnen eigentlich. Ja?
3-mal, ja. Weil wir werden dann wieder fitter sein. Aber ich glaube, wenn dann
ja, auch das, ja.
2 oder 3 Siege rauskommen, werden wir Aaron Glenn nicht bis zum Saisonende bei den Chats sehen.
Ja, und dann muss man wieder sagen, was soll man bei den Chats eigentlich noch machen? Aber das würde jetzt, glaube ich, heute zu weit führen.
Ja, es ist bei allen 3 Teams dann.
Ja, aber das ist wieder, stehen wir wieder da. Dann haben wir wieder einen Top-3-Pick. Ja?
Chats, Dolphins, Titans, was los, ey, mit euch? Irgendwas ist doch bei euch, läuft verkehrt. Ja.
Absolut, ja. Naja.
Dann nehmen wir mal diese 3 Teams mit etwas größeren Sorgen.
Und heute lange
Blick nochmal
zu anderen
Teams.
Ja? Ja, waren wir heute lange negativ.
Machen wir negativ weiter.
Die News.
Das ist eher eine traurige Nachricht, die erste. Za'Darius Smith, ja. Schon überraschend, dass er seine Karriere jetzt beendet. Letzte Saison ja noch bei den Lions gespielt, jetzt noch, was jetzt, vor Woche 1 oder nach Woche 1? Ne, nach Woche 1 zu den Eagles dann gegangen. Hat da unterschrieben, 11 Jahre NFL sind jetzt vorbei und ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gelesen. Hat es mit einer Verletzung zu tun?
Nee, kann ich nicht beantworten.
Ich hab's versucht rauszufinden, ich habe dazu nichts gelesen und für die Eagles ist auch eine schlechte Nachricht, weil auf Edge sind sie nicht so dicke besetzt und der hat in 5 Spielen 1,5 Sacks und 10 Pressures, also in den 5 Spielen in limitierter Rolle eigentlich ganz gut performt.
Ja, total. Immer also ich kann das genauso wenig beantworten wie du. Falls ihr was anderes gelesen habt, schreibt uns gerne. Ich habe nur witzige Tweets gesehen, er hört auf wegen Miles Garrett, weil er eh keine Chance gegen ihn hat und so ein Käse. Aber nein, ich weiß nicht, was der Grund ist tatsächlich. Ja, aber ist auf jeden Fall schade, lang genug in der Liga gewesen und auch ordentlich performt.
Absolut. Dann machen wir 2, schnelle Nachrichten sind es eigentlich gar nicht. Einfach damit wir fürs Wochenende eingestimmt sind. Bei den Chiefs ist Rashee Rice, der Wide Receiver, mit dabei. Der war für die erste
Saison. Mit epischem Video angekündigt, falls ihr das gesehen habt. Bei X könnt ihr mal bei Rashee Rice gucken. Ja, der hat einen Zusammenschnitt, wie er trainiert und boah, der Rocky Balboa-Style.
Geil, freut mich. Ja, der super. Ist auf jeden Fall wieder zurück. Die ersten 6 Spiele ja gesperrt, gefehlt. Jetzt gegen die Raiders, dann die Chiefs. Eigentlich offensiv, mehr oder weniger mit voller Kapelle. Josh Simmons, der Left Tackle, war ja aus privaten Gründen nicht mit dabei. Ich bin echt gespannt, das dann zu sehen, weil die Offense schaut aktuell richtig gut aus. Im Power-Ranking die Chiefs wahrscheinlich im Moment Top 3. Wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? Das ist eine gut geölte Maschine. Und mit Rice werden sie tendenziell noch besser.
Wird als kleiner Cliffhanger für euch Thema sein bei uns in der NFL Endzone, in unserer NFL-Konferenz am Sonntag ab 18.30 Uhr im Vorlauf. Das Thema Rashee Rice und diese Chiefs Offense werden wir ein bisschen genauer beleuchten und ein kleiner Nachtrag zu letzter Woche haben wir noch in diesem News-Part Baltimore entlässt CJ Gardner-Johnson wieder. Ja.
Ich hab's mal reingeschrieben, weil wir es letzte Woche verkauft haben. Es darf vielleicht hilft der Secondary. Nein, macht er.
Tut er nicht. Tut er nicht. Dann haben wir natürlich ein paar schlechte Nachrichten. Christoph hat's angekündigt, was Verletzungen angeht. Eine, die ganz übel ist oder ganz übel sein kann, vor allem für die Los Angeles Rams. Puka Nacua wird zumindest mal in London fehlen. Die spielen ja dort gegen die Jacksonville Jaguars. Mit einer Knöchelverletzung, eine High Ankle Sprain, Middle High Ankle Sprain. Man weiß es noch nicht ganz genau, wie lange er letztendlich fehlen wird, aber zumindest mal diese Woche. Davon ist sehr stark auszugehen. Es ist so ein Day-to-Day, Week-to-Week-Thema. Natürlich ein herber Verlust.
Weiß ich, hast du es eigentlich gesehen? Es war diese Aktion gegen Marlon Humphrey in der Endzone. Ich habe mir es 100-mal angeschaut. Ich sehe nicht, wo er sich am Knöchel wehgetan hat.
Und ja, man muss ja dafür, also nee, ich glaube, das ist das, bei diesem High Angle Sprain muss man ja nicht immer unbedingt dafür umknicken. Das ist dann so nee, wie
tatsächlich
so nicht,
aber auch er landet für mich, wie er schon 4 Millionen Mal in seiner Karriere gelandet ist. Also ganz
Ja, mal.
Ganz komische Nummer eigentlich. Irgendwann. Aber gute Besserung.
Ja, vielleicht wie bei so einem Ermüdungsbruch. Vergleichbar.
Ja, ich weiß vielleicht nicht. War vorher schon irgendwie was.
Ja.
In London fehlen wird auch der Spieler mit den meisten Interceptions bisher in der Liga, und das ist ein Linebacker. Devin Lloyd von den Jaguars, also der Gegner von den Rams, die ohne Puka spielen. Bei den Jaguars fehlt ein ganz wichtiger Mann dann auf Linebacker, der hat sich an der Wade verletzt und ist eben nach Woche 6 immer noch der Spieler mit den meisten Interceptions. 4 an der Zahl müssten es sein, ich glaube 4 sind's.
Ja.
Ja, 4 sind's, und Respekt, aber schade, dass er jetzt ausfällt.
Ja, auch auf der Position Linebacker fällt einer aus, das habt ihr vielleicht auch in der Konferenz schon mitbekommen am Sonntag. Fred Warner mit dem Saison aus, Dislocated Ankle heißt es, gebrochener Knöchel. Auch also Saison aus und auch noch eine längere Zeit. Das ist ein herber Verlust für mal wieder die San Francisco 49ers.
Das ist echt brutal. Also vor allem Fred Warner, der, glaube ich, der hat noch nie ein Spiel verpasst. Ich glaube, das war das 133. Karrierespiel, und in dem hat er jetzt mal Spielzeit quasi verpasst, also länger verpasst, und wird jetzt auch Spielzeit länger verpassen. Das ist echt brutal. Schnelle News noch zu den Bengals. Die müssen auf ihren Tight End Mike Gesicki verzichten. Der wurde jetzt heute dann auf IR gesetzt. Brustmuskelverletzung gegen die Packers, wird also mindestens mal 4 Wochen fehlen. Wie lang, wird sich zeigen. Ist auf jeden Fall mal raus.
Blöd für Joe Flacco. Eigentlich das wichtigste Target aktuell. Der Rest hat ja nicht so funktioniert. Aber das soll nochmal ein anderes Thema sein. Dann haben wir noch eine News, was die Colts betrifft. Anthony Richardson, der ja dann beim Aufwärmen mit einer Augenverletzung kurz ausgefallen ist, jetzt tatsächlich auf der Injury Reserve Liste sich befindet, also 4 Wochen raus. Der Backup-Quarterback von Daniel Jones. Sie haben dafür Brett Rypien geholt, der jetzt dann Backup sein wird. Genau festgelegt haben sie sich da noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Quarterback-News aus Indiana.
Ja, die hatten scheinbar noch eine Quarterback Competition am Dienstag mit Jeff Driscoll, Jaren Hall, Tanner Mordecai und Kyle Trask, und es wurde keiner von denen, weil keiner von denen überzeugen konnte.
Ja.
Da nehmen halt den Brett Rypien, wenn er verfügbar ist. Der war zuletzt noch bei den Bengals.
Korrekt.
Ja, okay. Scheinbar war der dann gut genug.
So ist es. Darüber habe ich tatsächlich nicht mit Zaire Franklin gesprochen. Also ich habe jetzt nicht über den Backup-Quarterback-Room und wen sie da geholt haben gesprochen, aber tatsächlich kommt jetzt das Interview mit dem NFL-Linebacker der Indianapolis Colts. Sehr interessant.
In der Sendung angesprochen? Fällt mir gerade ein. Hat man es angesprochen?
Ja, habe ich.
Ja, okay,
ja,
sorry.
Hab ich. Ja, alles gut.
Sorry.
Dafür, alles auch gut.
Dass ich nicht dabei war aus Zeitgründen, ist es in meinem Kopf irgendwie Durchzug.
Also nicht auf Christoph warten, der konnte leider nicht, aber ich kann dir sagen, ein sehr, sehr stabiler Typ. Wir haben über ihn gesprochen, über die Defense, auch über die Offense. Also gerne hier reinhören, war sehr, sehr interessant. Zaire, falls du es hörst, stabil.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
So, Zaire Franklin, the linebacker from the Indianapolis Colts. Let me start this way. You are the AFC South division leader. You are the number one seed in the AFC after 6 weeks. How does this sound?
It's a little different. You know, I won't lie to you. You know, when you open your phone and you see the power rankings, you know, I'm used to looking and, you know, finding a reason to get a little frustrated, but when you're the first team on there, it's a little funny. But honestly, we're just taking it in stride, you know, knowing that it's a long season. I've been in this league long enough to see a lot of teams have fast starts and finish off in a bad spot. So I think we're just going to keep focusing on us, keep focusing on one day at a time, one week at a time, and just continue to improve as a team.
So you also do not want this narrative that the Colts started like 2009 in this way. You said it after you win against the Cardinals. Congratulations, by the way, again. It's been a long time. How does that feel, like the start 2009 as the Colts went to the Super Bowl for a player who is there this long time, since 2018 with Indy?
Honestly, it just, you know, I'm happy most really for the fans. You know, I feel like we've been able to put on – you know, a product that they could be proud of. We're a team that they could brag on, and, you know, they could wear their Colts pride with Colts gear with pride. It's great being in the city, you know, seeing the fans wearing the Colts gear. You know, the Pacers took over town for like a good couple months, so we had to take it back. So, you know, that was cool. But honestly, man, you know, it's been a long time coming. You know, I think this team and a lot of guys been here a long time. I think we were ready for these moments, ready for these games. But like I said, we just got to keep building, keep growing.
Yeah, for sure. And but the feeling is that the excitement in the city is growing all the way.
No question. Yeah, you can feel it. You feel it. But the city's ready for a winner. And I think the Pacers and the Fever proved that. And we just, you know, following up and doing our part.
Maybe can you take us back to summer when you were injured? A player is never missing, actually. You missed seven practices with an ankle injury. You got new faces in the defense. You had the new defensive coordinator, Lou Anarumo. What role did you play in that time, and how challenging maybe was it for you, and maybe also exciting with all the new stuff coming in?
Man, that's a great question. Honestly, it was a little different. You know, I'm usually, you know, I consider myself, you watch Game of Thrones?
Not really. No, I'm one of these guys who's not watching
it. Don't worry about it. Look, it's a character in that show. Is he's Jon Snow. He's a lieutenant, but every time they go to war, he front battle. He the first one to run in, and I always consider myself something like that. Yeah. Like I'm a leader from the front. You know, I love to be in it with the guys. I love, you know, experiencing the dog days with them. I love setting the tempo. Like that's just my favorite part of the game. But you know, dealing with an injury, it taught me how to lead in other ways, which I think helped me grow as not only as a leader, but as a teammate and as a person. And then, you know, having Lou and new faces like Chavarius Ward, Cam Bynum, you know, guys come in that, you know, help the defense immediately. It was really interesting for me to just watch our defense come together while I wasn't back. And I just saw my specific role in it, you know, just having playmakers like we had on the outside, like I mentioned with Cam and Mooney, along with Kenny Moore, and obviously now we got Makai out there. You know, Nick Cross is having a great year. I saw those guys looking fantastic. I knew who DeForest was. I knew who Quitty and Latu and those guys could possibly be. Then I just knew it was a role right there in the middle for somebody to come in and just fly around, hit people hard, and go make plays. So, you know, I think it was, you know, it was helpful for me. Me and Lou were able to start to build a rapport because we were able to see that we saw the game, you know, the same way. I think they were able to see me as a student before they saw me as a player, which I think helped them appreciate my approach to the game. And I think that helped us build our relationship that way.
That's pretty interesting. And for someone who is front row going to a fight, of course, it's kind of like challenging. But is it also a role for you as a leader in this team, as a middle linebacker, that you also developing like plays in this defense, because you also changed your scheme, of course. It's a little bit more man coverage aggressively, I would say so. Of course, the new names, as you mentioned, are helping. But what was it for you to adapt to this new stuff?
Man, it was awesome. You know, honestly, this is a scheme that I've never played in my career. You know, like you said, so attacking, so many different fronts from four-man, five-man, six-man, you know, a lot of different coverages, a lot of different checks. But, you know, I love being challenged, you know, and I was looking forward to growing my game. Obviously, you know, last year and the last few years, I've been able to have some success. But the thing that I was most wanting in my career was to play on an elite defense. You know, I wanted to be a leader of a top-notch unit. And, you know, with Lou coming in with his not only his schemes, but also his message, his mentality, and his energy, I think it gives us the best chance to be an elite defense in this league. And I think we've been able to do that so far over the first 6 weeks. We just got to continue it on for the rest of the season.
Yeah, definitely you are. You are ranked number 4 in points per game allowed. So this is also maybe because of the scheme. And how are you right now after this first third of the regular season? Also regarding your personal achievements, as you said, you want to go front row hitting people.
Yeah, well, I've been hitting a little people too hard lately, so I gotta dial that back just a little bit. But you know, listen, man, I'm still growing and learning. Like you said, I missed you know, pretty much all the training camp the whole summer. So the first few games, honestly, was really just me getting my legs underneath me, and I was still learning the defense to an extent. I feel like the last 2-3 weeks, though, I've been able to really just get comfortable, settle in, and I think you see that just the explosiveness is, you know, is there in the playmaking. I feel like I'm able to just really run around. I'm starting to be able to figure out and learn my spots in this defense. But, you know, credit to, you know, Cato June and James Betcher, those are my linebacker coaches. They've been holding me accountable. They've been pushing me. And I feel like I've just been getting better and better every week. And, you know, I'm continuing on my journey personally and as well as helping the team grow.
And you got Jermaine Pratt into the team like for 1 week now. It's a pretty nice addition, I would say so, right?
Yeah. He's come in. He's played with those guys for a long time. You know, he's definitely here to help win.
And maybe before we're talking about the offense, who was a little bit surprising for the most part, I wanted to talk to you because you are such an inspiration, a strong character, a leader in this group. As we mentioned before, you were a seventh round pick in 2018. You became a leader in the next 2 years. And it's inspiring because keeping your story in mind, as you mentioned also in interviews before, during high school when your mother and grandmother passed and you said, I want to achieve goals, I wanted to make them proud. If you're looking back now, not only this season, but in your career maybe as well, are your goals achieved? Are you proud of yourself? And is this something you said, okay, I made them proud for the moment?
You know, it's funny that you say that. It's just, you know, in the world that we live in of sports, you know, I was talking to Shane about this morning, actually, about, you know, why it's so important to just focus on daily improvement and, you know, just chasing the best version of yourself. I'm listening to Dawn Staley, the head coach of South Carolina, listening to her book. And she just talked about how, as a player, how after she won a gold medal for Team USA, how she just felt so lost and, you know, unfulfilled. Mm. Because that was her all-time goal. You know, her playing women's basketball in the 90s, that was the highest honor that you can achieve, was a gold medal. And, you know, she was just kind of talked about trying to find a new purpose, you know. And, you know, Shane has been talking to me and talking to the team a lot about just, you know, trying to find that purpose. And that purpose is really to push and grow yourself every single day. Now, sometimes you do look back and you look at the journey, you know, talking to a couple of my younger teammates who don't know me about my life and just the things that I've been through. You know, it is kind of funny when I hear myself say it out loud, like, oh yeah, I did have to go through all this and I did work through that. So, I mean, I'm thankful for the journey that I've been, you know, I appreciate all my scars. I've earned them the hard way. And, I love that the most. I think the thing that I'm just most happy about my journey is that I have examples in my story to help all the young guys I end up encountering. And that's from, you know, things that I went through in my life personally or the journeys and struggles that I had to fight through to make it and be successful in this league. But I think I'm still pushing myself. I think I still have further to go. But like I said, I'm just really focusing on being the best version of myself every single day. That's on and off the field.
And you are a pretty good version of yourself. So that's an achievement, I would say. That's why I said it's an inspiration. Challenging times are here to grow out. No, so That's pretty nice. And you're also doing social work to honor your mother, also yes. Leading for younger kids or younger persons.
Yes. My foundation, Shalisa's Angels, named after my late mother, with a focus on helping young women in Philadelphia, where I'm from, in Indianapolis, where I play. And yeah, it's awesome, man. We got a Tackle for Hunger campaign going on right now, which is awesome. We are donating $44, my number, you know, to the Boys and Girls Club of Indianapolis. And Coca-Cola is sponsored us as well to help make it a full $100 per tackle. We just had a pizza party with all the kids and, you know, we got them water ice and all kind of stuff. It was cool. You know, I love just hanging and spending time with them. And they all get to tell me how much they love JT, and I tell them I love them too. So, you know, it's always good.
That is pretty awesome. It's really awesome. But I always telling in our podcast here in for the Zone Germany that mentality and the mental health is also pretty important for your players. Let's talk about the offense, because everybody was saying at the beginning of the season, everybody seems like surprised regarding your offense. How was Daniel Jones getting in the Colts material at the beginning? Your offense like broke records and never punted. How surprised were you as a defense player seeing those guys every day?
Man, well, you know, it was great to see them be so efficient in the game, because they were kind of dicing us up a little bit towards the end, and I was feeling a little insecure about it. So it's good to see them do that to everybody else in the league. You know, those guys, man, I just knew the plethora of weapons that they had. You know, obviously Tyler Warren, I mean, you know, he's one of those rookies that just come in and you could just tell from day one, you know, he's a guy. I seen that early on, and he's been as good as advertised. And I think he has even further to go. I truly do. I mean, obviously, JT is special. You know, I think he's the best running back in this league. I've been trying to scream that for a long time, and he's just putting it on tape week after week. And, man, we got a group of really unselfish and talented receivers, from Alec Pierce to Michael Pittman to Josh Downs, and, you know, even Ashton Doolin is getting in on that too. So You know, I think we just got a lot of talent, and obviously the Q Nelly and the O line just been carrying it too. So the whole offense just been killing it. And, you know, I'm just happy to see their success. They've been helping each other out, helping us out as a team. And we've been able to play complementary ball as a team. I think that's what's been fueling our success.
And it seems like that it was just one click away, because everybody said they are talented groups, they are talented players, they had like the ceiling seasons before, but that it's working like this, never expected anyone. And you, as a player who is there since 2018, you saw a lot of quarterbacks in Indianapolis, of course. Now your offense is the best scoring offense, the fourth ranked in total yards per game. What is special about this guy, Daniel Jones? What is he bringing in as a leading quarterback for your group?
Man, stability is one thing, but I'll really just say Daniel's work ethic is just extremely impressive. You know, it's that he sets the tempo that way. And that gives you so much assurance, you know, as a team, you know, as a defense, first and foremost, when you know your quarterback is prepared, you know he's putting the work in, and you know he's just giving the best of himself every single day. That's awesome to see. Those guys rally behind him. He supports him. And man, I think he's came in and he's done a great job, man. I couldn't speak highly of Daniel. You know, I give him a little, you know, trash talk, but then his college team blew my college team out. So I can't even talk to him no more. You know, Duke did Syracuse so bad, I don't even look at him no more. So, so Daniel's been killing it, man. He's a great teammate. He's a great guy.
Who is the better trash talker than yourself or Daniel Jones?
You know, the thing is, people think Daniel don't talk because he a little soft spoken, but he barks back for sure. He definitely he throws jabs in there, because we played against each other in a game before, so I know who he really is. But I'm definitely the king trash talker. Ain't nobody better.
of course. definitely. Yeah, but this is like the funny thing, so to say, because also Daniel Jones, who is standing right now for this Indianapolis Colts team, everybody was saying, okay, you're good, you're talented, but I was always telling in Germany, do not be too critical with Daniel Jones, and now he's got to prove that one with his offensive line, with Jonathan Taylor. You mentioned him before. Also kind of surprisingly that he's now the leading rusher for you, or did you see it developing again to back to the root, so to say, as for 2 years ago, where he just destroyed the league in running?
Man, JT is special. It's not that many running backs who are as talented, who's capable, and he's just gotten better, you know, from his pass catching to his block protection. His game has just continued to ascend and grow. I know the last couple of years he's been fighting through some injuries. Knowing that this offseason was his best offseason, me and him talked about that, and we were working through that because I was working through some stuff. JT, every time he plays great. So I know when he's out there, the type of effort he's going to give, and I know just that talent level is just in a different space. So I'm not surprised about who JT is. I'm just glad everybody else is catching up.
Yeah, so thank you so far. Maybe the last question regarding Germany, because you will play in Berlin. You were here in Frankfurt. Do you have some memories on Germany with the first stint with the Colts, and what are you looking for?
Man, I love my experience to Germany. Coming in, I didn't know what to expect. I have an uncle who was in an army. He was stationed in Germany years ago, and my entire life he had been telling me, "Say, nephew, you will love Germany. You will love Germany. Germany is a great place." I'm like, what? And, man, when I went out there, he did not lie. I loved it. I mean, the people out there are real football fans. They were into it. I mean, it was a surreal experience. You know, I'm from North Philly, man. You know, I've been through a lot of things. To see, you know, myself on a billboard in Germany was a different feeling. To play in front of a crowd that electric was a different feeling. I'm glad we got the win. We got to go out there and get another win against the Falcons.
Looking forward to it. Thank you very much for this time. Was a pleasure talking to you. All the best for the game with the Chargers. And we'll see you in Berlin then. Thank you very much.
Yes, sir. Appreciate you, Flo.
Game of the Week.
Game of the Week kommt gleich. Kurz nochmal die Abnahme von diesem Interview. Wirklich sehr, sehr schön und war wirklich interessant, mit ihm zu sprechen. Auch nochmal off-camera ganz kurz. Also,
und er kann reden, kann man, glaube ich,
festhalten. Er kann reden, das zum einen. Und er freut sich auf Deutschland, hat das gesagt. Er war ja damals schon mit dabei. Auch der Onkel hat immer gesagt, wir haben es ja gerade gehört. Geh nach Deutschland, und da freut er sich sehr drauf. Wir werden ihn in Berlin wiedersehen. Und da haben wir uns dann schon verabredet.
Auf ein Kaltgetränk, Berliner Weiße.
Genau. Ja, unbedingt.
Du mit Grün, er in Rot, in Pink.
Genau, Ja, in Blau, vielleicht gibt es da irgendwie eine Geschmacksrichtung. Schlumpf oder so, weiß ich nicht. Für die Colts in Blau.
Aber letztes Mal die Zwiebel, du als Berliner oder als ja. Halb-Berliner. Es gibt doch Berliner Weiße mit Waldmeister ja. und Himbeer ist es, oder?
Ja, korrekt.
Ja, okay.
Ja, ja aber empfehle ich jetzt nicht. Muss ich an der Stelle sagen. Naja.
Wir hatten aber vor kurzem mal das Gespräch und ich war mir nicht mehr also eigentlich war ich mir sicher Himbeer und dann wurde ich verunsichert und war mir nicht mehr sicher.
Ja.
Aber Erdbeer, so ein Quatsch ist es nicht.
Nee, es ist Himbeer, soweit ich weiß. Aber
viel mehr Rot genau. ist mir auch nicht eingefallen an Früchten.
Kommen wir zu unserem Game of the Week, wie angekündigt gerade schon. Ein MVP-Kandidat, der Daniel Jones vielleicht ja auch ist, aber einer, der es auf jeden Fall ist, das ist Baker Mayfield und auch Jared Goff. Und die treffen aufeinander, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Detroit Lions. Monday Night Football wird es sein in der kommenden Spielwoche bei uns auf der DAZN-Plattform von Montag auf Dienstag bereits um 1 Uhr. Denn es ist mal
Doubleheader.
Wieder Doubleheader, ja, genau. Okay. Also um 1 Uhr gibt es das Spiel Tampa Bay gegen Detroit. Und um 4 Uhr im Anschluss, könnt ihr wach bleiben, gibt es dann die Texans gegen die Seahawks. Aber wir sprechen jetzt über Tampa Bay Buccaneers gegen die Detroit Lions.
Die wenigstens aus 4 Uhr, dass man beide Spiele, ich hasse genau. dieses Parallelgeschaue. Ja, also
nervt auch tatsächlich.
Furchtbar.
Auch beim Kommentieren übrigens, wenn dann plötzlich irgendwelche Updates da. Egal. und worauf wollte ich hinaus? Genau, Baker Mayfield gegen Jared Goff und Christoph mit der Frage natürlich, beide kommen aus einer ganz unterschiedlichen Gefühlslage aktuell, aber es ist trotzdem ein Topspiel für uns, trotzdem Game of the Week.
Ja, genau, weil wir haben auch lang überlegt, weil eigentlich ist der Fall klar und wir wollen jetzt eigentlich nicht jede Woche über die Bucks auch reden. Das kam jetzt ein bisschen öfter vor, weil sie aber gerade wirklich so gut sind, Baker Mayfield wirklich so gut performt.
Ja.
Das Ross müssen wir noch zu Tode reiten. Nur wir haben lange überlegt, weil es halt auf beiden Seiten echt viele Verletzte gibt. Vielleicht starte ich da mal schnell rein, bevor wir auf Goff und Mayfield zu sprechen kommen. Ja. Also ich habe es nochmal aufgeschrieben. Bei den Lions ist die Defensive extrem gerupft, vor allem auch die Secondary, also Brian Branch. Der wurde nach dem Chiefs-Spiel jetzt für eine Partie zurecht gesperrt, nachdem er da mit Juju dem noch in, also ans Face Mask geschlagen hat. Also ich weiß nicht, was das für ein Aussetzer war.
Bei dem eine
total lächerlich.
Ja.
Egal, was da vorher war, das ist so. Also im Moment sind so viele lächerliche Sachen mit dabei, aber okay.
Dumm auch, wenn man im Hinterkopf bellt, wer ja da eh schon fehlt. Ne?
Eben, also, genau, das macht es noch dümmer, weil ich mach mal nochmal weiter.
Genau.
Avonte Maddox mit einer Hamstring, also mit einer Oberschenkelverletzung der Cornerback, laut Coach. Campbell wird ja auch vor der Bye Week in Woche 8 nicht zurückkommen. Marcus Davenport, der ist jetzt in der D-Line, also Defensive End, Brustverletzung, wird vor Bye Week in Woche 8 nicht wiederkommen. Terrence Arnold, Schulterverletzung, der war ja schon, der ist schon outgeruled, also er ist raus schon gegen die Bucks. Und dann waren ja eh schon zum Beispiel Tackle Lee McNeil, Josh Pascal, der Edge Rusher und auch CJ Reed, der Cornerback, ja schon fix raus. Also das ist schon,
ja.
Erinnert fast schon wieder in grotesken Zügen an letztes Jahr, was die Defensive bei den Lions anbelangt.
Ja. Das auf jeden Fall und trotzdem haben sie einigermaßen mitgehalten, das reicht dann halt am Ende nicht gegen diese Offenses der Liga, vor allen Dingen auch gegen die Chiefs, muss man ehrlicherweise sagen. Also Next Man Up Mentality bei den Detroit Lions und das gleiche trifft ja auch bei den Bucks in der Offensive.
Ja. Magst du es machen?
Nee, mach ruhig, aber ich wollte nur sagen, genau eigentlich ein Matchup, was sehr interessant ist. Auch vor allen Dingen wegen diesen Verletzungen.
Aber exakt ist das Spiel vielleicht dann doch ein zu rechtes Game of the Week, weil eben das ist es dann Schwäche gegen Schwäche? Also ich sag's ihm erstmal kurz, was bei denen der Offensive ist. Bucky Irving ist noch doubtful, schaut aber so aus, dass er nicht spielen kann. Chris Godwin, doubtful, schaut nicht so aus, dass er spielen kann. Mike Evans, der soll jetzt wieder trainieren. Wenn wir es jetzt aufgezeichnet haben, weiß ich gar nicht, ob er dann schon trainiert hat. Der ist ja jetzt seit Woche 3 raus, könnte aber spielen. Ich vermute fast, wenn jetzt nicht noch ein Setback kommt, dass er spielt. Emeka Egbuka ist questionable, bei dem schaut's wohl nicht ganz so gut aus. Dementsprechend könnte Evans zurückkommen und der Rookie dann wieder raus mit Egbuka. Und im Moment ist zum Beispiel sogar noch der Right Guard, also der Ersatz-Right Guard, Luke Haggard, auch noch questionable.
Ja, stimmt,
der ist ja auch runter. Da weiß ich jetzt der aktuelle Stand noch nicht so genau.
Stimmt, der musste runter.
Also da ist die Offense unter Umständen tatsächlich extrem gerupft. Und dann freue ich mich jetzt mal auf, also wenigstens beide Quarterbacks sind dabei, mit Goff und Mayfield.
Genau.
Aber ja, es ist, das macht die ganze Sache natürlich schade, weil wir die Besten sehen wollen, aber fürs Matchup nicht uninteressant, oder?
Total, vor allen Dingen, ich habe ja das Spiel der Bucks in der NFL-Konferenz kommentiert mit den Johnson und Johnson-Brüdern da, also sind keine Brüder, aber haben den gleichen Nachnamen, Cameron Johnson und Tess Johnson, damit ja dazu ja auch noch Sterling Shepard, der ja immer schon wieder jetzt da mit dabei war, aber noch nicht so den Riesen-Impact hatte. Aber Tess Johnson hatte ja einen überragenden Touchdown-Catch, wo übrigens, falls ihr es mitbekommen habt, auch das wird Thema am Sonntag sein, dachte, die MVP-Chance gelten ihm. Das war ein ganz witziges Video. Könnt ihr euch mal angucken.
Passiert mir auch ständig.
Also es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. aber ja, was ich damit sagen will, ist, es wird darauf ankommen, wenn wir bei diesem Matchup mal bleiben, mit Passing Offense Bucks angeschlagen, gegen Passing Defense Lions angeschlagen oder auch Pass Rush angeschlagen. Die Frage wird sein, wie hot kann Baker Mayfield bleiben mit eben weniger 1A-Spielermaterial.
Mit Spielern.
Genau. Er hat es gezeigt, dass es geht, weil im Spiel letzte Woche ist ja die Offensive Line eben Hubbard schon rausgegangen. Die anderen waren ja von Anfang an nicht dabei. Ebuka ist dann auch irgendwann rausgegangen in diesem Spiel. Er hat dann mit Cat Otten gearbeitet. Er hat auch mit den beiden Johnsons gearbeitet und es hat funktioniert. Das waren halt aber jetzt, ich lüge jetzt einfach, weil ich nicht genau weiß, die Anzahl, ich sage jetzt mal 7 Plays, ja, die dann auch gereicht haben hinten raus. Wie das aussehen wird von Anfang an, das ist natürlich die Frage. Die haben jetzt eine ganze Trainingswoche Zeit. Ich bin gespannt, was sich Todd Bowles überlegt, um genau eben diese Schwachstelle jetzt, die es ja zu sein scheint, von den Lions zu attackieren. Mahne aber davor, dass es für die Defense oft einfacher ist, sich da zu adaptieren, als für die Offense. Heißt, die Connection zwischen Quarterback und Wide Receiver ist schwerer aufzubauen, als wenn die Passing Defense, wo jetzt mal 3 von 4 Startern mal fehlen, salopp gesagt, in der Secondary, die kennen das Scheme, die können das auch lesen. Es sind einzelne Spieler, die dann auf das Geschehen, was der Quarterback ja vorgibt mit dem Ball in der Hand, agieren können. Deswegen sage ich, glaube ich, dass der Vorteil so ein Stück weit bei den Lions liegt, weil diese ständige Connection zwischen Baker Mayfield, der ein überragender Typ ist und der auch diese Big Plays macht und sich nichts scheißt und alles und so weiter und so fort. Aber diese Connection über das ganze Spiel mit den Receivern, die er nicht tagtäglich eigentlich dabei hatte, nicht aufrechthalten kann. Und da reichen dann ja 2 Plays, wo die Lions vielleicht einen Turnover kriegen, vielleicht eine wichtige Incompletion. Deswegen bin ich da tatsächlich so ein bisschen bei Pro Lions.
Ehrlich gesagt, unter normalen Umständen wäre ich da zu 100% bei dir, weil da aber Baker Mayfield da ist, weiß ich nicht.
Hast dich anstecken lassen.
Ja, schon. Tatsächlich, ja. Ich bin ja jetzt kein, also der war immer schon ein geiler Typ.
Ja.
Sportlich war ich nicht immer mit ihm auf einer Wellenlänge. Das kann ich ja ganz, ganz ehrlich sagen. Da warst du immer deutlich positiver. Das gibt dir die Vergangenheit jetzt dann doch irgendwann mal recht.
Endlich.
Ich glaube wirklich, dass der im Moment, also der hatte jetzt schon immer so dieses Safety Blanket mit Igbuka. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der war halt mit dabei und hatte fette Dinger. Jetzt hat aber Tess Johnson so ein fettes Ding. Also es war wirklich ein irrer Catch da.
Aber den macht er doch auch nur once in a lifetime. Also den mit dem, der hat ihn ja mit dem Ringfinger quasi gefangen.
Ja, wenn du dich daran erinnerst, den hatte ich in unserer Draft-Folge tatsächlich mal so als Player to watch zumindest mal, so würde ich jetzt mal behaupten, weil er ja, da wussten wir nicht, ob der, also noch schmächtiger als Tank Dell, ob der überhaupt in der NFL überleben kann oder ob der einfach in jeder Grasnarbe liegen bleibt. Trotzdem glaube ich wirklich, dass Mahomes letzte Woche ganz grundsätzlich gesehen, wenn jetzt auch die Bucks vollständig wären, die Blaupause gezeigt hätte, was Mayfield dann am Wochenende machen würde.
Mhm.
Weil Mayfield kann genauso scramblen, wie es ein Mahomes macht. Mahomes hatte zum Beispiel 2 Explosive Runs und 3 First Downs, die er laufen hat. Ganz ehrlich, Baker Mayfield macht er die auch. Den Scramble, den er jetzt am Wochenende wieder hatte, das hat er auch im Kreuz. Jetzt ist natürlich so, dass bei Mahomes außer Rice eigentlich alles mit dabei war. Das hast du auch gesehen. Das sah alles echt schon sehr, sehr smooth aus. Das wird bei den Bucks so smooth nicht ausschauen. Ich dachte dann, jetzt lass mich nur nachschauen, nur vom Eye-Test, wahrscheinlich ist Mahomes ja gegen diese Secondary von den Lions, der angeschlagenen Secondary, öfter mal auch tief gegangen. Weil das hat er immer mit dabei. War eigentlich gar nicht so schlimm.
Ja.
Der hatte insgesamt nur 7 Versuche, die über 10 Yards gingen.
Ja.
Das waren seine wenigste in 6 Spielen bisher in dieser Saison. Hätte ich eher das Gegenteil vermutet.
Ja.
Deswegen, dieses Kurzpassspiel hat Mahomes schon gezeigt, dass es funktionieren kann, natürlich mit anderer Qualität auf der Receiver-Position, brauchen wir gar nicht reden, aber ein White, ein Shepard sind nicht stark, wenn es Downfield geht. White sowieso nicht als als Running Back, also als Receiving Back. Shepard ist auch mehr der im Intermediate Game oder im Kurzpassspiel, den du haben willst. Deswegen, Shepard gefällt mir das ganze Jahr eigentlich schon gut, der ist so ein bisschen underrated, glaube ich.
Ja, im Schatten, so ein bisschen immer. Ja.
Im Schatten. Ist kein Ersatz für Irving, für Igbuka, gleichwertig. Aber ich glaube, dass die zwar ein ganz großes Spiel haben könnten. Also Shepard zum Beispiel in der Range 0 bis 19 Yards, also wirklich so die Intermediate- oder Kurzpass-Range, ist er 7 von 23, 214 Yards, ein Touchdown.
Ja.
Und was halt wichtig war, und das war zum Beispiel der Bringer bei den Chiefs, wahnsinnig viele Yards after Catch. Die Bucks sind da genauso gut wie die Chiefs. Ich glaube, die Chiefs sind 2., die Bucks müssen 3. sein mit Yards after Catch. Jetzt kann jeder sofort sagen, warte mal, aber da ist doch bestimmt ein Bucky Irving auf 1, stimmt, und Igbuka auf 2, stimmt, die fehlen. Ja. Aber auf 3 und 4 sind White und Shepard.
Ja, klar. Also ich, das verstehe ich alles. Ich glaube halt einfach nur rein vom Adaptieren her wird es halt nicht ganz so leicht, weil, was deine These unterstützt, das habe ich auch nachgeschaut, als du das mit diesen tiefen Pässen gesagt hast, Baker Mayfield hat 7 Deep Pass Touchdowns in dieser Saison. Die meisten von allen. Kein anderer hat mehr als 4. Das ist, geht schon mal, damit geht schon mal los. Er hat auch 4 verschiedene Receiver mit diesen tiefen Touchdown-Pässen.
Gut, aber das widerspricht ja eigentlich meiner These, dass er nur tief geht, also dass er tief gehen wird, oder wie meinst du es?
Genau, nee, ich meine im Sinne von die Lions tief attackieren.
Ach so, dass er das auch noch on top könnte. Da fehlt mir dann halt die Receiver-Power.
Genau, und jetzt kommt, komme ich zu dem Punkt. Er hatte jetzt letzte Woche diesen Deep-Pass-Touchdown auf Cameron Johnson und auch auf Tess Johnson. Aber das ist das, was ich meine. Ob das halt in Dauerschleife oder halt mehrfach funktioniert, mag ich noch zu bezweifeln. Weil wir haben letzte Woche bei den Niners zum Beispiel gesehen, Stichwort neuer Receiver kommt rein, und Kendrick Bourne war schon seit 3 Wochen im Team. Und ist aber einfach auf der Route komplett falsch abgebogen, hat das sofort auf seine Kappe genommen. Und das kann dir halt auch, wenn die beiden schon ein paar Snaps gespielt haben, sowohl Cameron Johnson, der hatte bisher nur mehr Carries als Catches, und Tess Johnson hatte, glaube ich, 50 Receiving Yards oder so, bevor er jetzt in Woche 6 mit dabei war. Das kann passieren, glaube ich. Und deswegen glaube ich, dass diese Lions Defense in der Secondary mit dem Passing Game genau diese Chance nutzen kann, wenn Baker mal tief gehen muss, dann Ballhawk-mäßig da zu sein. Ich glaube, dass sie sich da schneller adaptieren können als die Wide Receiver, die Baker Mayfield zur Verfügung hat.
Aber lass mal, also du hast 3 Fix, geh mal auf, die gehen alle raus, und selbst Evans ist nicht mit dabei. Wenn Evans dabei ist, wird er nicht bei 100% sein, aber natürlich ist Mike Evans die Qualität, die natürlich dich immer weiterbringt, egal mit welchem Alter, egal wie viel Spiel er vorher verpasst hat. Aber du hast Kate Otten auf Tight End, hast du gerade schon mal angesprochen. Du hast Sterling Shepard, der so ein bisschen underrated ist und gute Zahlen hat im Short- oder Intermediate-Game. Du hast einen Rashad White, der das im Moment, finde ich, echt gut macht als Bucky Irving-Ersatz. Natürlich ein anderer Typ, aber es eigentlich ganz gut macht. Die 3, und da brauchst du beide Johnson für 2 tiefe Dinge.
Ja.
Oder für 2 Aktionen, sagen wir es mal so. Muss ja gar nicht tief sein. Für 2 Aktionen.
Zack, führst du 14-0 zur Pause, alles gut. Ja?
Genau, das war natürlich die, da muss jetzt sehr, sehr viel gut laufen. Das ist mir schon klar. Das, ich will es mir nur selber so ein bisschen hinreimen, dass diese Baker-Mayfield-Story weitergeht.
Ich bin da total dafür.
Diese Defensive nicht komplett ausgeschlossen. Mich würde es aber nicht wundern, wenn viel weniger geht, weil Ekbuka nicht dabei ist. Weil, also Godwin können wir ein bisschen ausklammern, weil der noch gar nicht wirklich fit war.
Ja.
Aber natürlich ein Bucky Irving, der immer noch nicht zurückkommt. Aber ich war positiv überrascht, weil ich vorher schon gedacht habe, die tun sich offensiv viel, viel schwerer.
Ja.
Und das tun sie trotz der vielen Ausfälle, immer mal wieder Ausfälle, gar nicht, wie ich es gedacht hätte. Auch gegen die Niners.
War ja auch letztes Jahr schon so mit ein Thema, als Godwin und Evans ausgefallen sind. Auch
aber beide die Saison nicht begraben, und dann war es doch okay.
Ja, also rein von den Statistiken her, Siege sind jetzt auch dann, oder Sieg-Niederlage war ausgeglichen. Aber ich finde das halt, also ich will damit nicht sagen, dass es für mich ganz klar in die Lions geht. Ich bin total bei dir, dieses Baker-Märchen. Ich habe immer schon an ihn geglaubt, auch 2018 schon Baker.
Also da muss man kann jetzt wirklich dann sagen über dich, was man will. Die blöde Story hast du wirklich geritten, wie der Gaul ist totgeritten.
Ja, absolut. also ich fände es geil, wenn es so weitergeht. Diese Offense macht mir unfassbar viel Spaß. Baker Mayfield macht mir unfassbar viel Spaß. Als neutraler Beobachter, ich bin kein Bucks-Fan und ich bin auch kein Baker Mayfield-Fan, sondern ich liebe diesen Sport. Und was der da zeigt, ist geil. Und das wünsche ich mir auch, dass es weitergeht, weil das unterhält uns alle. Ich sage nur, dass ich ein Stück weit glaube, dass diese Lions-Defense vielleicht dieses Matchup, das ist ja eins von vielen Matchups, das wir haben,
völlig valider Punkt.
Vielleicht gewinnen kann. Und da haben wir ja noch nicht über die andere Seite gesprochen, weil das finde ich jetzt fast das Interessantere. Und was heißt interessanter? Eigentlich ist das Thema, was wir jetzt gerade hatten, das Interessante, das Matchup, was entscheiden kann. Das andere ist das offensichtliche Matchup von der Lions Offense rund um Jared Goff, der gegen den Blitz überragend ist und die Tampa Bay Buccaneers Defense am 5. häufigsten blitzt. Und da bin ich gespannt, wie geht Bowles das an aus Bucks Sicht? Wenn ich weiß, der hat die die zweitbeste Distanz bei Passing Yards pro Attempt gegen den Blitz. Er hat das beste Passer-Rating gegen den Blitz. Werden wir da eine andere Defense sehen von den Bucks, um eben nicht zu viel zu blitzen? Weil Jared Goff hat das schon immer gezeigt und gerade jetzt auch statistisch in dieser Saison bis hierhin nach 6 Wochen, der kann das übel bestrafen. Und was wir für Playmaker haben bei dieser Offense, ist ja auch klar. Rein im Passing-Game jetzt mal.
Ja, genau, also Goff wurde bisher in der Saison laut PFF zu 27% der Dropbacks geblitzt, hat eine 74%ige Completion Rate, 9,6 Yards per Attempt, da ist nur Darnold, der ein bisschen verrückt ist, und Lamar besser. 5 Touchdown-Pässe, keine Interception und hat das beste Passer-Rating, 137,1. Ja. Also Jared Goff gegen Blitz, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ich bin so angegangen, die haben in den letzten 2 Jahren 3-mal gegeneinander gespielt, so rum ist es richtig, weil sie in den Playoffs letztes Jahr ja auch, war es letztes Jahr? Vor 2 Jahren aufeinander getroffen sind.
Vor 2
Jahren. Da war es Divisional Round, genau.
Genau, da war es Woche 6 in der Regular Season und dann in den Playoffs nochmal, ja.
Und letztes Jahr war es nämlich Woche 2, wo die Bucks den Lions eine Niederlage zugefügt haben, wie schon gesagt haben, müssen wir die Bucks vielleicht doch im Auge behalten.
Ja.
Und die Spiele habe ich mir nochmal angeschaut. Also das Spiel, das am längsten zurückliegt, da wurde er zu 42% laut PFF geblitzt. 9,0 Yards per Attempt, 2 Touchdown-Pässe. hat ihm nichts ausgemacht. Mhm. In dem Playoff-Duell, in der Divisional Round, wurde er sogar bei der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt, also Todd Bowles at its best. Da waren es dann immer noch gute 7,0 Yards per Attempt, ein Touchdown-Pass, mhm. keine Interception, also kein Fehler. So, jetzt in diesem letzten Duell, das sie dann auch verloren haben, also die Lions, letztes Jahr, Woche 2, wurde er nur noch zu 38% geblitzt, mhm. waren es dann nur noch in Abführung 5,8 Yards per Attempt, mhm. kein Touchdown-Pass und zwei Interceptions.
Mhm. Siehste? Ja. Geil, geile Info. Mega. Ja. Das ist
dann was macht Antwort. Er jetzt? Das ist, geht er dann ja. wahrscheinlich eher auf das, was ja. erfolgreich funktioniert hat, oder? Ja, das, und tendenziell das, ist ja der Pressure, oder die D-Line ist ja tendenziell besser geworden als letztes Jahr, vor zwei Jahren. Ist eigentlich mehr, also sollte zumindest mehr Qualität da sein. Vita Vea spielt auch unverhältnismäßig gut gerade im Moment.
Ja, absolut. Aber geile Info. Das ist ja genau das, die Frage habe ich mir halt gestellt. Und das beantwortet das dann sehr, sehr gut, wie die Bucks das machen müssen eigentlich.
Jetzt wird er also, zu 70% geblitzt, der macht
wahrscheinlich wieder komplett. Wahrscheinlich, ja, aber das ist es, also das müssen sie ja eigentlich so machen und dann müssen sie schauen, dass sie, weil deswegen hatte ich extra gesagt, im Passing-Game ihre Lauf-Defense dann dementsprechend in den Griff bekommen, weil was ich halt festgestellt habe bei den Lions, letzte Woche gegen die Chiefs, Jahmyr Gibbs, ja, Zahlen, ich glaube über 70 Yards, Rushing Yards oder so, aber der ist ja sehr oft auch hingeblieben.
Genau,
sehr,
es war nicht so, wie wir es eigentlich kennen, nicht Nein. so explosiv, wie wir es kennen.
Und wenn dann ein bisschen was ging, dann über Montgomery, aber auch nicht konstant. Und da bin ich dann auch gegen die Bucks gespannt. Ich glaube, das wird dann das Ganze entscheiden, wenn sich Todd Bowles dafür entscheidet, nicht viel zu blitzen, Jared Goff dann dementsprechend da ein bisschen was wegzunehmen oder den Lions im Passing Game.
Also vielleicht muss man dazu sagen, aus Bowles Sicht nicht so viel blitzen. Ja, 38% ist immer noch ein hoher Wert, aber ja, für Todd Bowles tendenziell eher wenig.
Ja, ja, das stimmt. Wenn dann dieses Duell, was wir vorher gesagt haben, Passing Offense Bucks und Lions sich das ein bisschen ausgleicht, dann ist das Zünglein an der Waage, wie gut kann die Lauf-Defense der Bucks gegen diese Jahmyr Gibbs und David Montgomery Nummer sein, die Absolut. Echt nicht so gut aussahen, die aber den Bucks ordentlich wehtun kann.
Absolut, und auf der anderen Seite ist eine Stärke von Bucks, Lauf-Defense ist eine richtig, richtig gute, aber die Lions sind halt normalerweise explosiv.
Platz 5 gerankt, glaube ich, ne? Nehme ich nicht irre, die Lauf-Defense.
Genau, die ist nach Yards Platz 5. Ja. EPA zum Beispiel Platz 6, Success Rates Platz 4, also überall Top 5, Top 6, also wirklich bei den Top-Units mit dabei. Und die Bucks spielen in der vierthöchsten Rate mit Stacked Boxes, also stellen die Box zu, sagen wir es einfach so. Entschuldigung, die sechsthöchste Stacked Boxes Rate, die Bucks, ich will es dann richtig sagen. Das kann also Detroit erwarten, dass sie zustellen. Natürlich auch, wenn sie da blitzen, kann auch mal sein, dass da mehr Personal in der Gegend sich bewegt. Auf der anderen Seite sind die Lions Platz 3, was Rushing Yards gegen eben Stacked Boxes anbelangt. Also das trifft eigentlich auf dem Papier Stärke auf Stärke. Da bin ich gespannt, wer da sich den vielleicht kleinen Vorteil holt. Das wird nicht das entscheidende Matchup sein, aber eins, um vielleicht den Weg für was anderes zu bereiten.
Ja, also ich bin da sehr gespannt. Jetzt merken wir auch, weil wir länger drüber gesprochen haben, zu Recht Game of the Week, denn wir haben geschwächte Passing Offense gegen geschwächte Passing Defense. Wir haben starke Lauf Defense gegen starken Lauf und wir haben ein ganz interessantes Matchup, wie die Auslegung sein wird der Lions Passing Offense und vor allen Dingen dann der Bucks Passing Defense. Also da gibt's viele, viele Themen. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie das werden wird. Nochmal der Hinweis in der Nacht von Montag auf Dienstag um 1 Uhr bereits. Ich darf das Ganze mit Nadine Nurassid kommentieren. Monday Night Football.
Warum habe ich ja denn über was erzählt? Hättest du mir alles erzählen können?
Ja, danke für die Vorbereitung, Herr Kollege.
Nee, ich war echt die ganze Zeit so ein bisschen am struggeln. Sollen wir es wirklich nehmen? Aber ich finde, es ist diese Woche, das soll es gar nicht schon ein Abtörner sein, gibt nicht so ein krasses Topspiel. Das ist es für mich eigentlich, aber es sind halt doch viele Verletzungen.
Ja, aber
auf der anderen Seite ist es, aber es sind ja trotzdem immer noch tolle Namen mit dabei. Ja, aber Seahawks Texans finde ich super, was danach dann läuft. Natürlich, also Eagles Vikings ist ein gutes Spiel, haben wir heute jetzt gar nicht angesprochen, weil die Vikings am struggeln sind. Aber ich finde schon, Bucks, Lions hat auch am meisten Potenzial für ein geiles Spiel.
Aber warum müssen wir es heute machen? Weil die Bucks gegen die Lions spielen. Die spielen nächste Woche gegen die Saints. Da macht es gar keinen Sinn, weil, ne? Obwohl die Saints ja immer so ein bisschen Kryptonit waren von den Bucks. Und die Lions haben dann.
Bucks gegen Saints, jetzt schon mal festgehalten.
Genau, und die Lions haben ja dann Bye Week. Deswegen macht das durchaus Sinn. Was haben wir denn noch für euch? Da können wir mal durchgehen, wenn wir schon dabei sind, was es noch für Spiele gibt. Du sagst es, der Riesenkracher ist nicht dabei, aber sehr, sehr interessante Duelle. Unter anderem das Duell Opa gegen Opa. Thursday Night Football am heutigen Tage. Wir haben die Pittsburgh Steelers mit Aaron Rodgers gegen die Cincinnati Bengals mit Joe Flacco. Das dritte Mal der NFL-Geschichte, dass zwei Quarterbacks aufeinandertreffen, die älter als 40 Jahre alt sind. Bin ich sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird in der AFC North. Dann haben wir London Game am Sonntag ab 15.30 Uhr. Die Los Angeles Rams gegen die Jacksonville Jaguars. Sehr, sehr geiles Spiel auch, finde ich. Aber ohne Nakua, ohne Lloyd mit den beiden Playmakern auf der jeweiligen Seite des Balles. Müssen wir natürlich gucken. Sonntag ab 18.30 Uhr die NFL-Konferenz, die NFL Endzone. Ich darf hosten und kann euch sagen, zum einen werden die Eagles auch Thema sein, als auch die Chiefs, also so die beiden Super Bowl-Teilnehmer. Wie läuft deren Saison eigentlich? Da werden wir natürlich ganz genau drauf schauen. Und die Chiefs sind dann auch im Einzelspiel um 19 Uhr zu gucken, wenn ihr mögt, oder eben in der Konferenz zu Hause gegen die Raiders. Im späten Slot sind es die Washington Commanders bei den Dallas Cowboys.
Da hoffe ich mir aber viele Punkte bei dem Spiel, oder? Das
bei Washington
muss eigentlich scheppern. Ja.
Ja, ja, das, davon also ist auszugehen.
Beide unter 30 wäre enttäuschend.
Bei den Cowboys aktuell eigentlich jede Woche gefühlt. Das war gegen die Panthers ja auch schon. Haben wir auch gedacht.
Ein gutes Spiel. Ja, ja, also, stimmt.
Ja, macht Spaß.
Gut, Montag kann man ja schon mal. Oder hast du Sunday Night Football schon? Ich war kurz nochmal auf der Newslage. Mach gerne, weil ich habe die Newslage dann mal gecheckt, ob wir irgendwas verpasst haben.
Jawohl. Dann, damit ihr es nicht verpasst, Sunday Night Football in der Nacht von Sonntag auf Montag, also im Anschluss an die NFL-Konferenz, haben wir dann die Falcons bei den Niners. An und für sich auch ein sehr interessantes Duell, wie ich finde, auch wenn die Niners, wie gesagt, geschwächt jetzt daherkommen. Und dann den Doubleheader Monday Night, Bucks, Lions nochmal um 1 Uhr und um 4 Uhr Texans bei den Seahawks. Das ist euer Fahrplan für die NFL-Woche 7.
Wunderbar. Haben jetzt nichts Neues noch gesehen.
Okay,
dann. Redaktionsschluss, Mittwoch, 21 Uhr.
Ja. Tschüss, bis nächste Woche.
Dir wünsche ich erstmal eine gute Besserung, damit der Bruder wieder fit bist.
Ja,
unbedingt. Hau der Nasenspray, wobei ich bin kein Nasenspray-Fan.
Nee, ich auch nicht. Ich bin tatsächlich so ein Typ, vielleicht am Ende noch ganz kurz was Persönliches.
Heiße Milch mit Honig.
Nein, ich nehme einfach gar nichts. Ich jammer einfach gerne und schaue, dass es weggeht. Und dann, wenn man mir zu Hause sagt, ja, aber komm, dann trink doch einen Tee. Gar keinen Bock auf Tee machen. Nimm doch eine Tablette. Ach nee, brauche ich nicht, alles gut. Aber dann liege ich halt 2 Stunden später auf der Couch und denke so, mein Leben ist scheiße, mir tut alles weh. Ich hoffe einfach, dass es vorbeigeht. Ich nehme immer gar nichts und deswegen mache ich einfach so weiter wie bisher. Wird schon klappen.
Goldene Podcast-Regel, immer mit was Dummen aufhören.
Ja. Genau, richtig.
Das war was richtig Dummes.
Also bitte nicht, beim Wrestling sagen wir immer, don't try this at home. Kann ich auch so sagen, nehmt was gegen eure
Wunderbar.
Erkältung. Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.